redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft und Florian Freistetter. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Aschbacher Update.
Ja, da gibt's nichts Neues. Also na, da ja. Tatsächlich hat sich die Frau Aschbacher immer noch nicht irgendwo zu irgendwas geäußert und ist auch nicht so, da kann man nichts sagen. Wenn es ein Aschbacher Update gibt, dann vom guten Aschbacher, vom Aschbacher, allerdings kein gutes Update vom guten Aschbacher. Denn der hat sich geäußert, ja, zu dem, wo sich alle äußern in letzter Zeit, zum Angriff auf die Ukraine, die ja alles betrifft, nicht nur die Ukraine, unter anderem auch die wissenschaftliche Kooperation und in dem Fall die Kooperation zwischen der Europäischen Weltraumagentur und der russischen Weltraumagentur.
ExoMars,
der jetzt demnächst eigentlich ins Weltall fliegen hätte sollen, nachdem diese Raumsonde eh schon recht spät dran war, weil sie schon ein paar Mal verschoben worden ist, hätte sie jetzt 2020 fliegen sollen. Das wäre eine sehr, 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 sehr coole Mission gewesen. Also ExoMars ist ein Rover, also ExoMars ist ein Programm und als Teil von diesem Programm hätte jetzt ein Rover, Rosalind Franklin, hat der den Namen bekommen.
Auch seltsam, naja.
Naja, warum nicht? Es geht eigentlich gar nicht seltsam, weil es geht, eigentlich das Hauptziel, die Hauptaufgabe dieses Rovers ist es, nach Leben zu suchen. Das ist wirklich eine dezidierte Mission, die nach Leben oder halt Spuren von Leben wahrscheinlicher suchen wird. Also die soll sich da reinbohren in die Marsoberfläche und dort eben ja versteinertes Leben, Bakterien, vielleicht sogar lebendige Mikroorganismen, weiß man nicht, was da, man weiß es nicht. Deswegen fliegt man ja hin. Ja, und es gab jetzt noch bis auf so die Viking in Sonden in den 70ern, glaube ich, war das. Also es ist wirklich eine dezidierte Mission, ja, den Mars nach Leben abzusuchen. Die gab es auch nicht. Man hat immer wieder so ein bisschen so links und rechts quasi geguckt, aber die gab es auch nicht. Also die NASA hat, glaube ich, auch eine Mission in der Pipeline, aber das wäre jetzt quasi hier die erste gewesen. Und ja, ich meine, Rosalind Franklin ist, die hat die DNA-Doppelhelix-Struktur im Wesentlichen geschlüsselt oder geschlüsselt. Also insofern kann man das durchaus dann auch so benennen, vor allem weil
ich hätte irgendwie erwartet, dass sie das Ding dann Rosalind nennen oder nur Franklin oder so.
Also ach so,
Rosalind Franklin, ja. Das Ding hat einen Vornamen und einen Nachnamen. Percy Mars Rover, weißt du?
Nee, warum nicht? Mittelnamen alles.
Nee, aber so. Percy M. Mars Rover.
Ja, auf jeden Fall, ja, also das wäre der Plan gewesen. Aber ja, jetzt hat natürlich sich die Europäische Weltraumagentur überlegt, wie denn das jetzt in Kooperation mit Russland funktionieren soll, weil es ist eine gemeinsame Mission. Ja, also Russland wäre da unter anderem für die Landeplattform zuständig gewesen, also das Teil, mit dem das Ding runterfliegt. Und ja, ganz viel ist halt eine Kooperation, eine gemeinsame Mission. Und natürlich meistens heißt es ja immer so, dass die in der Wissenschaft, da arbeiten die Leute auch zusammen, wenn sie sich
andere
streiten.
Das wundert mich am meisten daran, ja.
Das Problem ist, also ich verstehe das total, warum das so ist, ja. Weil wenn du jetzt einfach nur irgendwie, keine Ahnung, jetzt an einer Uni bist und da sind halt irgendwie Postdocs aus Russland, aus der Ukraine, aus dem Iran, aus Palästina, aus was auch immer, dann interessiert die meistens die Wissenschaft und die streiten sich nicht. Die können da problemlos weiterforschen. Aber das sind ja hier, wir sind hier in der Raumfahrt, ja, und das sind Regierungsorganisationen, die da zusammenarbeiten.
Es ist auch immer irgendwie Rüstungsindustrie und es sind immer irgendwie Geheimnisse. Ne?
Ja. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, du bist ein toller Postdoc, wir machen da gemeinsam, weil der tolle Postdoc in dem Fall ist halt die russische Raumfahrtagentur. Das ist eine staatliche Organisation und da wird man sich ganz anders verhalten müssen. Und dann bei der Raumfahrt geht es ja auch um hier die Raketen, die dann von Kourou vom Europäischen Weltraumbahnhof aus gestartet werden oder europäische Raumsonden, die mit in einer Raumsonde einer Rakete von Russland aus fliegen und so weiter. Also das sind alles Dinge, wo wirklich ja die Regierungen zusammenarbeiten müssen und das ist halt schwierig, wenn die einerseits sich, wenn die Krieg führen oder quasi Krieg führen und also das quasi bezieht sich jetzt irgendwie auf die europäischen Regierungen, nicht auf die, die ukrainische führt echten Krieg. Also dann ist es schwierig zu sagen, ja, wir machen hier die Verteidigungsminister, die können Krieg führen und wir Wissenschaftsminister, wir machen hier unser Ding weiter. Also das ist schwierig.
Nicht, ja, ist richtig. Wobei die NASA, ist mein letzter Stand, die NASA wohl gesagt hat, sie will mit Roskosmos weiter zusammenarbeiten.
Ja, gut.
Wobei die Frage ist, auf welchem Niveau. Ne?
Ja. Die sind auch wirklich in einer heiklen Situation. Also ich weiß jetzt auch nicht, in welchen Strukturen oder in welchen Projekten alle, aber wenn es um die Raumstation geht, ich meine, die hängen ja, die können ja nicht irgendwie sagen, so, nee, wir machen jetzt unser Ding, weil das ist halt genau ein Ding. Ja. Da kann man sich nicht abtrennen und die Amerikaner können, abgesehen von den SpaceX, fällt gerade der Name nicht ein von den Teilen.
Falcon.
Ja, Crew Falcon oder sowas. Ja, also können nicht irgendwie Menschen ins All fliegen. Mhm. Die Chinesen könnten, die Russen könnten, aber ja, die sind halt
beide. Das mit den Chinesen ist weiß heute. Also es ist, ich weiß nicht, wann ich es veröffentlicht kriege. Heute ist der 1. März, was mit den Chinesen ist, weiß keiner so genau. Zumindest in der Frage des Überfalls auf die Ukraine. Was ich gelesen habe, also was ich gefunden habe, ist, dass dieser Cygnus Weltraumfrachter zur ISS. Dafür brauchen sie Antares-Raketen und die kommen wohl aus Russland, beziehungsweise deren Antriebe. Und sie haben noch genau für 2 Starts Ersatzteile da liegen. Danach wissen sie nicht, was ist.
Ja, es ist auch generell, es können ja nicht, was soll es denn jetzt, die Amis und die Europäer und die Russen auf der Raumstation, sollen sie dich jetzt irgendwie gegenseitig verhaften oder erschießen oder was sollen die machen verhaften. Da oben? Also ja.
Schiffe versenken spielen.
Hast du For All Mankind gesehen, zufällig die Serie?
Nee, habe ich nicht. Nee.
Extrem gut, also wirklich extrem gut. Ich bin noch nicht ganz durch, aber sie ist extrem gut. Und da geht's unter anderem genau um das, also ohne jetzt zu spoilern, das sieht man auch schon in den Trailern. Also es fängt an, die Serie ist so eine Parallelwelt, die halt quasi anfängt, indem die Russen als Erste auf dem Mond sind. Ja, und dann entwickelt sich halt die Welt halt da anders als heute, die Raumfahrt anders als heute.
Habe ich das gesehen?
Ja, vermutlich gibt es viele irgendwie Science-Fiction, sonst irgendwas, wo die Russen zuerst am Mond sind. Aber auf jeden Fall, dass die Folge, die ich jetzt gerade gesehen habe, wie gesagt, ist jetzt kein großer Spoiler, das kann man absehen, ist, wo sich dann hier eine Schießerei auf dem Mond zwischen Russen und Amis. Ja. Also, aber das ist mein gut, auf dem Mond kannst du zumindest noch irgendwo anders hingehen.
Stimmt. Trennt das Modul ab.
Ja, und das ist wirklich, ich meine, die Motoren, mit denen die Raumstation angehoben wird, was hier regelmäßig passieren muss, die sind im russischen Teil und so. Also das ist, darum gab es ja auch irgendwie kurz nach dem Überfall, haben wir, wo dann die ersten Sanktionen oder Ankündigungen von Sanktionen kamen, hat ja auch irgendwie sich, was der Roskosmos-Chef, ich weiß es gar nicht,
hat auch schon gesagt, es kann sein, dass das Ding auf Europa runterfällt, da können wir nichts machen.
Ja, also es ist alles so absurd. Wenn du siehst ja allein, was du gerade gesagt hast, die Raketenteile, die Amerikaner, die Europäer brauchen, werden in Russland gebaut und wir bauen Zeug, das die Russen brauchen. So, es ist so, mein Krieg ist immer absurd, aber in so einer Welt, wo alles mit allem zusammenhängt, dann einfach sagt, ich mache jetzt mal Krieg. Also das ist, da muss man doch wirklich verrückt sein, um zu denken, dass da was Gutes rauskommt.
Das muss man sowieso. Was im Übrigen auch noch nichts Gutes rauskommt, habe ich auch noch gefunden, ist, eigentlich wollte Galileo, also unser Global Positioning System, mit einer Soyuz-Rakete hochgeschossen werden, die nächsten 2 Satelliten, und zwar im April. Was jetzt wohl auch nicht passiert. Wohl, weil es ist noch nicht ganz entschieden, ob sie den Start verschieben wollen. Wenn sie ihn verschieben, müssen sie eine Ariane nehmen und da schießen wir die Dinger wahrscheinlich erst nächstes Jahr nach oben. Also das ist auch,
Was jetzt gerade noch
vermutlich wird Russland damit nicht, damit werden die nicht gerechnet haben, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie so Sanktionen immer einpreisen, wenn die solche Sachen machen, aber dass es so heftig wird.
Ja, keine Ahnung. Da bin ich jetzt die ganze politische Analyse überlassen mit den Leuten, die sich auskennen, weil es gibt eh schon viel zu wenig, die sich auskennen.
Das stimmt, sagen. Ja.
Aber ich habe vorhin gerade, also wirklich kurz bevor wir uns hier zusammengeschaltet haben, habe ich noch eine E-Mail bekommen von der ESA.
Ja.
Also nicht ich persönlich, so wichtig bin ich nicht, aber.
Hallo, also lieber Florian.
Ja, nee, ich bin ja da halt bei dem News-Verteiler, bei dem Medienverteiler. Und da haben sie gerade geschrieben, hier in Anbetracht des Krieges in der Ukraine bitten wir um ihr Verständnis, dass wir hiermit die für Donnerstag, 3. März, Uhrzeit und so weiter, geplante Pressekonferenz mit ESA-Astronaut Matthias Maurer absagen. Also der, ich weiß nicht, was da jetzt genau, der ist ja, glaube ich, gerade auf der Raumstation. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der ist gerade auf der Raumstation.
Puh, weiß ich auch nicht, aber ja selbst wenn nicht, also das ist, du kannst keine Pressekonferenz zu einem Space-Thema machen, wo es irgendwie um Russland geht, ohne zu Russland befragt zu werden. Und da würde ich, wenn ich Matthias Maurer wäre, als erstes sagen, leck mir am Arsch, ich habe da keinen Bock drauf.
Ja, aber du kannst schon eine Pressekonferenz zu Raumfahrtthema machen, weil wenn du auf der Raumstation hockst, dann stellen dir alle nur die Frage, was ist mit den Russen? Ja, also insofern ist es dann das machen zu wollen.
Ich weiß gar nicht, ich habe gerade mal gegoogelt, ist er im Weltraum?
Ja, diese Cosmic Kiss Mission ist das, glaube ich. Ich habe jetzt irgendwie nur, weil ich so viel anderes zu tun hatte in den letzten Wochen.
Startete Maurer am 11. November 2021 zur ISS, wo er 6 Monate arbeitet. Ja, ist da oben.
Gut, dann macht es keinen großen Sinn, darüber eine Pressekonferenz zu machen, weil sowieso halt die Medien dann immer nur das fragen und nicht das, was er da oben ist.
Genau, nicht die interessanten Sachen, sondern irgendwas, wo Jürgen Klopp damals, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt, als ihn zu Corona fragte, sag mal, was wollt ihr eigentlich von mir? Ich bin ein schlecht rasierter Typ mit einer Baseballkappe. Frag doch mal jemanden, der sich damit auskennt. Das finde ich eigentlich die perfekte Antwort auf sowas.
Ja, das sollte man viel öfter sagen.
Sowas. Ja, natürlich sollte
man. Viele Menschen sollten das viel öfter sagen.
Aber es sind halt alle froh, gefragt zu werden und sind da alle froh,
ich hab das 15 einmal,
Minuten Ruhm. Ne?
Ich habe das einmal gemacht und da habe ich tatsächlich irgendwie, es war für eine Anzeige, da habe ich mich im Internet, auf Twitter sehr, sehr, sehr aufgeregt. Da habe ich mich zu einem Rant hinreißen lassen, weil ein Typ in der wichtigsten österreichischen Nachrichtensendung zu einem Thema ein interviewt wurde oder eine Diskussion geführt hat, von dem ich weiß, dass er keine Ahnung hat und der hat auch nur Quatsch erzählt dazu. Und da habe ich mich ein bisschen darüber aufgeregt, dass das irgendwie Quatsch ist und dann irgendwie so richtig, was meine ich eh nicht machen muss und soll. Dann werde ich über da gleich live mitgeteilt und sagen, das ist Quatsch und das ist Quatsch und wie kommt das? Also, ich habe mich aufgeregt, ja. Und habe dann und habe auch die Medien ein bisschen beschimpft, dass sie das irgendwie sich anscheinend nicht informiert haben, weil das ein bisschen Recherche müsste man sehen, dass man die Person nicht einlädt. Und das war halt irgendein Medium, das war wirklich die seriöseste Nachrichtensendung in Österreich. Und
hab dann auch,
genau. Und habe dann am Tag darauf eine E-Mail von einem Privatsender, von einem nicht ganz so argen Privatsender in Österreich bekommen.
Also nicht Servus. Gesagt, nee.
Und die haben mich dann irgendwie gefragt, ja, sie haben das verfolgt, was ich da gerentet habe und sie wollen nicht den gleichen Fehler machen und ob ich jetzt irgendwie heute kurz vorbeikommen kann und eben zu dem gleichen Thema ein Interview geben kann. Und habe ich gesagt, ja, also ich freue mich erstens sehr, dass sie das hier für ehrlich machen wollen und sich informieren vorher. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich aber das machen, was der Typ gestern machen hätte sollen, nämlich absagen, weil ich von dem Thema auch keine Ahnung habe. Ich habe zwar grundlegende Ahnung und kann sagen, dass das falsch ist, aber ich bin kein Experte und das geht nicht. Und habe ihnen dann auch einen Experten empfohlen, von dem ich weiß, dass der das weiß und kann. Und wenn sie irgendwas anderes von mir haben wollen, dann können wir mich auskennen, jederzeit. Dann hat er auch zurückgeschrieben, ja, er hat noch nie sich so über die Absage gefreut wie über meine.
Sehr schön.
Und hat den dann auch eingeladen. Der Typ, den ich empfohlen habe, haben sie eingeladen und mich irgendwie 2 Tage später zu einem Astro-Thema.
Och?
Ja.
Oh ja, das ist ja nett. Ja gut, aber das ist, ich meine, da hast du dann auch so einen Seriositätsbonus. Ne, nee, der Freistädter, ja, der wird schon sagen, wenn er es nicht weiß. Ja, stimmt, ja, gar nicht schlecht. Wo du eben sagtest, Krieg und so, also reden ja eh alle drüber. Es gibt eine Arbeit aus Deutschland, die haben Daten ausgewertet, 190 Länder, also Konfliktdaten, eine Studie über Krieg, Konfliktdaten aus 190 Ländern, und haben Kriege abgeglichen mit der Wirtschaftsentwicklung der letzten 50 Jahre. Haben geguckt auf Bürgerkriege, Kriegsfolgen im eigenen Land und exterritoriale Kriegseinsätze. Das ist ein ökonomisches Thema, ne? Das ist wahrscheinlich schon gedacht. Ich zitiere die Forscher. Hätte es seit 1970 keine Kriege mehr in der Welt gegeben, wäre das globale Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2014 um 12% größer gewesen. Das heißt, Kriege sind nicht nur Scheiße für die Bevölkerung und internationale Beziehungen und you name it. Kriege sind auch tatsächlich schlecht für die Wirtschaft.
Ja,
und zwar über den, naja, ist nicht ganz so, also einfach, ne? Du hast halt den Effekt, den können sie auch nachweisen, dass es Länder gibt, die durchaus profitieren. Ja. Mhm. Bürgerkriege kosten am meisten übrigens, exterritoriale Kriege kosten am wenigsten, vor allen Dingen diejenigen Länder, die Waffen exportieren. Für die ist es sogar gut, wenn exterritoriale Kriege sehr lange dauern, weil je länger die dauern, desto besser für die heimische Rüstungsindustrie.
Naja gut, das ist klar.
So. Auch interessant fand ich, Asien hat am stärksten drunter gelitten unter den ökonomischen Folgen und die reichen Länder, also so Europa, Nordamerika, Ozeanien, die haben eher profitiert von ihrer Beteiligung an den Kriegen, aber eben auch nur eher, weil eigentlich haben sie auch nicht profitiert, denn das globale Wirtschaftswachstum ist gesunken. Das heißt, selbst wenn es bei uns wächst, wäre es halt bei uns noch stärker gewachsen oder stabiler gewachsen oder nachhaltiger gewachsen, als es das gewachsen, als es das getan hat, dadurch, dass wir Kriege geführt haben überall auf der Welt. Hätte ich also so extrem hätte ich es nicht gedacht. Also 12% ist schon ziemlich viel. Also es ist einmal die Rente.
Ja, also du glaubst immer noch, dass du Rente kriegst. Faszinierend. So oft, wie du über die Rente redest.
Ja, ich bin nicht mehr, ich hoffe, dass ich die 15 Jahre noch durchhalte und dann irgendwoher Geld auf mich regnet. Naja.
Du kriegst ein großer Festakt hier. Genau, der letzte Rentner Deutschlands, Holger Klein. Du kriegst dann vom Bundespräsidenten einen Scheck überreicht.
Ja, genau. Ach, herrje. Ja, globale Kriegskosten. Mhm.
Ja, dann ein aufheiterndes Thema ist es nicht. Es geht um globales Massensterben, aber es geht auch um den Frühling. Und okay, wir sind ja im Frühling, je nachdem, wie man es will,
naja, ist der also der Jacques Brel hat gesungen, es ist schwer, wenn man im Frühling stirbt. Also ja, mal gucken, wie du da die Kurve kriegst jetzt, Freundchen.
Ja, na, mal gucken. Also wie gesagt, der Frühling hat angefangen, je nachdem, ob man den kalendarischen nimmt oder wann eben es auch veröffentlicht wird und gehört wird. Also kalendarischer, phänologischer oder astronomischer Frühling ist alles um diese Zeit herum. Und Frühling ist schön, aber Vor 66 Millionen Jahren war es nicht so schön, denn da ist der große Asteroid eingeschlagen, der die Dinosaurier kaputt gemacht hat, umgebracht hat und ganz viele andere Arten, ein globales Massensterben. Das wissen wir schon länger, dass dieser Asteroid einschlug. Und jetzt hat man herausgefunden, dass der im Frühling eingeschlagen ist.
Was war nochmal der Unterschied zwischen einem Asteroid, einem Komet, einem, wie hieß, da gab es noch mehr Sachen, ne?
Es gibt Asteroid, Komet, Meteorit, Meteor und Meteoroid.
Genau. Das, ach, ich werde das eh nie lernen.
Guck, also, es ist gar nicht so schwer. Also, die Astronomie hat einfach nur komplizierte Worte genommen. Es ist im Wesentlichen immer das gleiche Ding. Also, wenn ein kleines Teil durch, oder fangen wir im Weltall an, ja? Große Felsbrocken im Weltall heißen Asteroid, kleine Felsbrocken im Weltall nennt man Meteoroid, mit weichem D hinten dran. Und der Groß und Klein ist fließend, gibt es keine fixen Grenzen.
Ja, auch also, das noch, okay. Ja. Also, es ist immer ein Asteroid.
Man kann auch irgendwie zu einem millimetergroßen Teil Asteroid sagen, wenn man will, aber da sagt man dann meistens Meteoroid, wenn es durchs Weltall fliegt. Und die Kometen, die hängen irgendwie so aus in der Ecke, die gehören nicht so richtig dazu. Die sind zwar zur gleichen Zeit auf die gleiche Art entstanden wie die Asteroiden, nur in einer Gegend des Sonnensystems, wo mehr Eis vorhanden war. Deswegen enthalten die mehr Eis und wenn die dann auftauen, kriegen sie halt diese Koma und den Schweif,
genau das, was
den Asteroiden nicht haben.
Der Schweif macht den Asteroiden zum Kometen. So.
Genau, also wenn auch da sind die Grenzen fließend, ja. Also es gibt Kometen, da ist schon alles abgetaut, da passiert nichts mehr. Und es gibt Asteroiden, die haben halt ein bisschen mehr Eis als andere und die leuchten, die kriegen dann auch so ein bisschen Schweif. Also es sind die gleichen Dinger, aber halt unterschiedliche Entstehungsorte und damit unterschiedliche Zusammensetzung. So, das ist alles im Weltall. Wenn jetzt so ein Teil, ein Meteoroid, in die Erdatmosphäre eindringt bei der Kollision, dann kommt es da durch die Reibung mit der Atmosphäre zu Leuchterscheinungen. Mhm. Und diese Leuchterscheinung, das ist ein Meteor. Ja, drum heißt auch diese Disziplin, da kommt die Meteorologie her, weil damit alles, was in der Atmosphäre abgeht, gemeint ist. Und diese Leuchterscheinung ist eben auch ein Meteor, was in der Atmosphäre abgeht. Das ist nur die Leuchterscheinung. Ja. Also eine Sternschnuppe ist ein Meteor. Und wenn dann irgendwas auf dem Erdboden landet, was du wirklich einsammeln in die Hand nehmen kannst, ein Gestein, dann kriegst du halt diese Gesteinsendung, dieses It hinten dran, dann heißt es Meteorit.
It ist die Gesteinsende. Siehste, ich habe noch nicht mit genug Geologen interviewt, merke ich gerade. Ja, kann man machen. So, jedenfalls, das Ding ist halt, das Ding hat seinen Krater also im Frühling gefunden, vor wie viel? 65 Millionen Jahren.
Ja, irgendwas, 65, 66.
Frühling so. 65.
Ja, genau. Ja, also die Frage, ich habe diese Schlagzeile gesehen und habe gedacht, aha, interessant. Der Dino-Killer kam im Frühling, ist übrigens. Und es ist gar nicht mal so übertrieben, denn tatsächlich, also die wissenschaftliche Version des Nature Papers heißt The Mesozoic Terminated in Boreal Spring. Also das Mesozoikum endete im borealen Frühling. Also minimal weniger.
Woher wissen die das?
Das habe ich mich dann auch gefragt. Woher wissen die das? Ja, folgendermaßen. Also du hast dir natürlich, wenn so ein großes Teil einschlägt, dann passiert sehr viel. Also der Asteroid war ja so 10 Kilometer groß ungefähr, der eingeschlagen ist. Und der Krater hat 180 Kilometer gehabt. Das ist dann ordentlich. Und wie gesagt, der Krater ist jetzt da nicht langsam entstanden, sondern instantan. Und jetzt kannst du überlegen, wie viel Zeug in so einem 180 Kilometer großen und entsprechend tiefen Loch ist. Ja. Ja, das ist viel. Das muss irgendwo hin, weil sonst ist ja gar kein Krater da, wenn das nicht irgendwo hingeht.
Wieso, der Krater ist doch schon da, darum landen die Dinger da doch, habe ich gehört mal.
Ach, ja, genau. Ich glaube, diesen Witz habe ich irgendwie, ich weiß nicht, wie oft ich den kriege. Gemeinsam mit der Weltraumputze von Spaceballs ist das, glaube ich, das häufigste Meme, was mir zugesandt wird.
Okay, na gut. Ja, also, selber schuld, ne?
So. Ja. Ja, aber wie gesagt, also dieser Krater, du hast Unmengen an Material, das irgendwo hingeht und das irgendwo hin ist halt dann ja schweres Zeug in der Nähe. Also eine Stunde nach dem Einschlag hast du schon eine über 100 Meter, fast 150 Meter dicke Schicht aus Staub, Erde und ja allem anderen um den Krater rundherum gehabt. Ja, also 130 Meter ungefähr, musst du dir vorstellen, wie hoch das ist, eine Staubschicht. Dreckschicht, Erde, ja. Gesteinsschicht. Also ja. Eine Stunde danach hat die schon abgelagert. Und natürlich der ganze Rest, ganz viel, ist auch viel weiter in die Atmosphäre gegangen, hat sich um die ganze Erde verteilt. Du hast Tsunamis, das war ja auch an der Küste, ja. Tsunamis gehabt, die sich ausgebreitet haben, ja, Waldbrände global, also jede Menge ging ab. Und du hast natürlich dann auch ja sehr viel interessante neue geologische Schichten, sehr viele Fossilien, weil natürlich ganz viele Tiere dann halt entsprechend von Staub bedeckt worden sind, gestorben sind, wo du halt dann Fossilien kriegst. Und eine so eine Fossilienansammlung, die ist durch einen Tsunami entstanden. Ja, das ist in Kanada, ja, 3.500 Kilometer weit weg von dort, wo er eingeschlagen ist. Aber da war ein gewaltiger Tsunami und der hat halt da auf diese kanadische Küste, an der Grenze zu Kanada, North Dakota ist das, sehe ich gerade. Und hat dort ja im Wesentlichen alles abgelagert, was der Tsunami halt in den 3.500 Kilometer aufgesammelt hat zwischendurch. Also sehr viel, ja, Sedimente, ganz viel versteinerte Bäume, Pflanzen, ganz viele tote Tiere. Und die sind dann da alle fossiliert und deswegen kann man da, ja, da kann man wirklich sehr, sehr, sehr viel auswerten und da wird auch sehr viel ausgewertet. Unter anderem hat man jetzt versteinerte Fischknochen untersucht, Insekten untersucht und an all diesen Daten festgestellt, dass das vermutlich im Frühling passiert sein muss, weil Knochen haben Wachstumsringe, so wie Bäume. Das heißt, und die wachsen halt auch in manchen Jahreszeiten, also in bestimmten Jahreszeiten wachsen die stärker als in anderen, genauso wie der Baum im Frühling mehr wächst als im Winter. Also da kann man schon ein bisschen was ableiten, aber was man tatsächlich kann, sie haben Kohlenstoffisotope untersucht in diesen Fischen. Und daraus, das kann ich jetzt nicht reproduzieren, wie es geht, aber daraus kann man schließen, wie sich der Fisch ernährt hat und wie der Status der Ernährung ist. Wahrscheinlich irgendwie aus dem Verhältnissen und der Menge an den Kohlenstoffisotopen, was die für Futter gefressen haben oder so. Auf jeden Fall haben die aus dieser Untersuchung festgestellt, dass der quasi noch nicht voll gefressen war. Ja, also die Futtersaison war noch nicht am Höhepunkt. Und der Höhepunkt der Futtersaison ist halt ja so Ende Frühling, Sommer. Ah. Und deswegen haben die festgestellt, ja.
Auch das ein bisschen ist, gewagt, oder? So über 65 Millionen, ja, aber gut.
Ja, ich meine, sie haben noch ein paar andere Daten, wie gesagt, diese Wachstumsringe und so weiter. Und aber wie gesagt, es ist natürlich ein bisschen gewagt, aber es ist schon, es ist auch interessant, weil das könnte auch erklären, warum die Arten damals so ungleich ausgestorben sind. Ja, weil die Dinosaurier, die waren ja im Wesentlichen weg, ja. Auch die Meeresreptilien waren weg. Aber Vögel, also das, was halt damals Vögel waren und heute Vögel geworden sind, also ja, der Vogelteil von den Dinos, Krokodile, Schildkröten, ja, Säugetiere, die haben alle überlebt zum Teil. Also die sind nicht komplett ausgestorben. Und das könnte jetzt damit zu tun haben, dass all diese Arten unterschiedliche Brutzeiten und Brutdauern haben und deswegen halt dann unterschiedlich stark von diesem Einschlag im Frühjahr betroffen waren. Schließen Sie. Also wie gesagt, es ist
zumindest ja plausibel, ja.
Aber da wird wahrscheinlich noch mehr Forschung stattfinden, aber gedacht so hier zum Frühlingsanfang.
Zum Frühlingsanfang mal ein paar tote Dinosaurier. Mal gucken, habe ich ein Frühlingsthema? Ich weiß gar nicht, ob ich ein Frühlingsthema habe. Ja, doch, hier! Ja, doch, ich habe ein wunderbares Frühlingsthema. Chinesische WissenschaftlerInnen haben die nächste Diätpille gefunden.
Ach, die nächste?
Ja, die nächste Diätpille. Entweder die nächste Diätpille oder die nächste Diätpille. Je nachdem, wo man betont, so gut ist das Ding. Was sie gefunden haben, ist ein Alkaloid, das heißt Camptothecin. Und dieses Camptothecin haben sie eigentlich schon in anderen Studien, also sie kannten das schon, sie haben das Ding nicht neu gefunden, sie kannten das schon, haben das in klinischen Studien als Krebsmedikament geprüft, hatten aber so starke Nebenwirkungen gesehen, dass sie die Studien und alle weiteren Entwicklungen zum Arzneimittel abgebrochen haben. Was sie dann aber gemacht haben, ist, sie haben geguckt, wie verhält sich das Zeug denn in einer nicht auf die Zelle wirkenden Dosierung? Ja, also du tust das halt einfach in den Körper rein, aber es macht halt nichts, also es greift nicht so tief ein, dass es irgendwie zellschädigend wirken kann, haben Camptothecin oral verabreicht und haben festgestellt, dass das die Nahrungsaufnahme verringert hat und das Körpergewicht gesenkt hat, weil nämlich Camptothecin die Produktion eines Hormons verstärkt und dieses Hormon unterdrückt das Hungergefühl. Und das ist, also fand ich ganz interessant, weil, wie gesagt, unabhängig vom Wirkmechanismus gegen Krebs und in wesentlich geringerer Dosierung. Jetzt wollen sie gucken, ob dieser Wirkstoff bei längerer Einnahme auch gut verträglich ist und auch zu einer fortschreitenden Gewichtsabnahme führt. Was sie nämlich gesehen haben, ist einmal täglich oral verabreicht, ist ein, ich weiß nicht, was es ist, GDF-15 in der Leber stärker produziert worden. Das hat einen schnelleren Anstieg im Hormonspiegel gebracht und dadurch gab es eine Verringerung der Nahrungsaufnahme um 12%, Verringerung des Körpergewichts um 11%.
Naja.
Das ist nicht schlecht für einen Monat. Hat nur bei Fetten funktioniert. Ja? Bei Schlanken hat es keinen Effekt gehabt. Und weißt du, bei welchen Schlanken? Mäusen. Gut, ich wollte mal wieder eine In-Mais. Ich wollte mal wieder eine In-Mais-Studie mitbringen.
Ja, also ich habe hier zu Mäusen, irgendwann werden wir auch mal über Mäuse reden und über Labormäuse, weil ich da nämlich sehr viele schöne Geschichten recherchiert habe, aber über die erzähle ich noch nichts, da muss zuerst noch ein Buch erscheinen.
Ach Gott, davon dann erzählst du nur, was, worüber du im Buch erzählen wirst,
ich erzähle es dir schon. Wir haben da, das ist die Geschichte, die fand ich so schön, zwei Geschichten. Eine, wo Österreich die Welt rettet und eine über Labormäuse, die erzähle ich dann, wenn es soweit ist, im Podcast. Ja, aber ich bin immer ein bisschen skeptisch bei diesen Diätpillen, wenn es immer heißt, die reduzieren das Hungergefühl. Ja. Weil wenn ich in der Lage wäre, nur zu essen, wenn ich Hunger habe, dann wäre ich nicht dick gewesen und hätte kein Problem damit gehabt. Also das Problem ist ja, dass ich esse ja, wenn ich kann, auch einfach so.
You're not hungry, you're bored.
Ja. Genau. Ja. Also insofern weiß ich immer nicht, was diese Pillen in dem Fall dann machen, ob die helfen oder nicht.
Weiß ich auch nicht, aber es geht ja um Fettleibigkeit und da ist ja der kleinste Strohhalm, sag ich mal, dein Appetit oder Hunger-Ding sie auf irgendeine Weise zu regulieren, ist da ja schon hilfreich.
Ja,
wahrscheinlich. Also weil eigentlich würde ja, also ist ja auch was ja auch funktioniert, sind so Magenverkleinerungen, das funktioniert ja sehr, sehr gut. Aber auch das müsste ja nicht funktionieren, weil ich kann ja dann trotzdem den ganzen Tag Kakao trinken.
Stimmt, ja. Butter lutschen.
Butter. Frittierte Butter.
Ist eigentlich dieses Gerücht, ich habe das aus irgendeinem Grund, wollte ich das mal nachrecherchieren, dass Helmut Kohl immer Butter gegessen hat. Ist das ein Gerücht, eine Urban Legend oder dass er so, wenn er nervös war, immer so ein bisschen so Butter gelöffelt hat. Aber ich habe das mal irgendwo gehört und habe das nicht. Okay, dann ist es wahrscheinlich Quatsch, wenn ich so reagiere.
Also ich kenne sehr viele Gerüchte über die Familie Kohl. Einige davon sogar, über die man nicht öffentlich reden kann. Aber davon habe ich noch nie gehört.
Ja, vielleicht weiß das ja jemand. Kann das aufklären. Ich weiß nicht mehr, warum ich das irgendwie wissen wollte oder verifiziert haben wollte, aber.
Ist so ein bisschen wie Mutter Beimer immer Spiegeleier gebraten hat, wenn sie nervös war.
Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ja. Aber man kann sich's vorstellen, oder?
Ja, das ist
das Schlimmste. Schreibt die Schublade auf, macht sich so unter Block raus.
Das ist das ist eigentlich das Schlimme bei Helmut Kohl. Das war so eine Figur, der mag ja ein großer Staatsmann gewesen sein oder so. Ich will das gar nicht politisch bewerten, da käme ich auch zu einer anderen Bewertung. Aber das ist halt auch so eine Figur insgesamt. Egal, was du dem zuschreibst, ist es irgendwie glaubwürdig. Egal, was du sagst. Ich kann mir jetzt nichts Absurderes ausdenken, als Butter gegessen zu haben. Aber ja, herrlich.
Ja. Da kommen wir zu einer anderen dicken Figur. Und zwar der Venus von Willendorf.
Ah, das ist diese, ja. Hm?
Genau, das ist eine der ältesten menschlichen Darstellungen überhaupt, die gleich bei mir hier in der Nähe, in der Wachau, Ostösterreich, gefunden wurde. Und in der Gegend hat man noch mehr so alte Figuren. Die Fanny vom Galgenberg gab es auch noch. Die ist wirklich, da kann ich irgendwie von meinen Eltern, gehe ich halb schnell zu Fuß und bin dort am Fundort. Also aus dem Grund liegen da sehr viel alte, also wirklich alt in dem Fall, ja, an die 30.000 Jahre, vielleicht 40.000 Jahre, die andere, die ältere. Und die Venus von Willendorf ist halt ja die berühmteste. Also habt ihr sicher alles das Bild, diese sehr, sehr dicke Frauenfigur mit diesen ja sehr dicken Bauch, sehr dicken Brüsten und dann diesem komischen Kopf, wo es aussieht, als hätte sie da irgendwie so eine Strickmütze bis über den Mund gezogen. Mhm. Also man weiß nicht genau, was sie darstellt. Also
schwangere
auf jeden Fall. Ja, so ungefähr. Also ist ja auf jeden Fall eine sehr, sehr berühmte Figur. Wenn man die live sehen will in echt, dann muss man ins Naturhistorische Museum in Wien gehen. Kann man sowieso machen, das ist sehr schön dort, war ich schon. Und 1908 wurde die ausgegraben. Und die Frage ist, wo kommt die her? Also aus Willendorf offensichtlich, beziehungsweise da hat sie mal jemand fallen lassen, eingegraben, was auch immer. Aber bei solchen Fundstücken ist mir auch interessiert, wo ist die gebaut worden, gemacht worden, warum ist die gemacht worden? Also man kann nicht immer alles rausfinden, aber in dem Fall, die ist aus Gestein. Und da kannst du gucken, okay, wo kommt denn der Stein her?
Stimmt.
Das kann man ja rausfinden. Ja.
Und das hat noch keiner gemacht, willst du mir jetzt gerade sagen?
Offensichtlich nicht.
Krass.
Ja, also das sind diese Sachen, immer wenn sowas gemacht wird, sind die Ergebnisse meistens sehr überraschend. Also so wie bei der Himmelsscheibe von Nebra, wo man auch rausgefunden hat, ja, irgendwie das kommt hier von aus dem ganzen Mittelmeerraum, aus Nordeuropa. Also das da auch in der Steinzeit und davor, ja, da gab es Handelsrouten. Die Menschen sind nicht alle irgendwie im Wald gehockt und haben irgendwie Mammuts gegessen, sondern da ist hin und her gereist worden durch ganz Europa und darüber hinaus. Und in dem Fall auch. Also man hat quasi erstmal schon mal gewusst, man kann den Stein anschauen, dass die Venus von Willendorf aus Oolit besteht. Eierstein,
okay.
Ja, ein poröses Sediment, ja.
Ja.
Und Ja, kindisch drauf.
Nee, das ist einfach nur, es gab früher auf dem Dorf bei uns, da gab es den Bauern, der hatte irgendwie Hühner und da ist man Eier kaufen gegangen, so, ne? Du kennst das ja noch so von früher. So, und das war der Eierhain. Was? Nee, schwarz zum Eierhain, soll ich schon mitbringen?
Entschuldigung. Ja, Oolith jedenfalls ist so ein Sedimentgestein, ja, halt irgendwie so ein bisschen, der schaut aus, als wäre der lauter winzige Eier, so winzige Kügelchen, Mineralkügelchen, die halt mit so einem kalkigen, tonigen Matrix quasi verkittet sind, ja, das ist Oolith. Und das hat man schon gewusst, dass die Venus von Willendorf daraus besteht, und auch das war schon außergewöhnlich, weil ähnliche Venusfiguren, die dann meistens immer aus Knochen, Elfenbein und sowas gemacht sind, aber Oolith hat man tatsächlich noch nie gehabt, so dieses Gestein. Jetzt haben die eine Mikrocomputertomographie gemacht, und ich weiß nicht, was der Unterschied zu einer normalen Computertomographie ist. Vielleicht einfach nur kleiner oder besser, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man damit diese Figur durchleuchtet. Und das hat man anscheinend vorher noch nicht gemacht und herausgefunden, dass das Innere der Venus von Willendorf sehr ungleichmäßig ist. Ja? Man hat zum Beispiel ein Stückchen Muschelschale gefunden drin. Ja, nur Millimeter groß, aber auch da durch diverses geologisches Voodoo feststellen können, dass die 145 Millionen Jahre alt ist, diese Muschelschale. Ja. Und damit konnte schon mal ausgeschlossen werden, dass diese Figur mit Gestein aus Oolith aus Wien gemacht worden ist. Ja, weil in der Gegend von Wien kommt dieser auch vor, dieser Oolith, und das wäre plausibel, ja. Wachau, Wien, das sind irgendwie 50, 60, 70 Kilometer, je nachdem. Und dass die halt den Stein von da holen und dann, ja, wäre plausibel. Aber der Wiener Oolith, der ist nur 23 Millionen Jahre alt. Das geht nicht. Ja, also muss aber anders herkommen.
Okay.
Dann haben sie sich jetzt gesagt, okay, wenn er nicht aus Wien kommt, dann muss aber anders herkommen. Das heißt, wir holen uns mal Proben aus Steinbrüchen, ja, und nicht nur aus Österreich und Tschechien. Hab aber bisher gedacht, dass sie irgendwo aus der Ecke kommt, sondern wirklich von überall, also fast überall, ja. Frankreich, von Frankreich bis zur Ukraine, von Deutschland bis Sizilien, überall her hat man sich Proben geholt.
Also nicht nur, lässt sich vielleicht in einer Woche zu Fuß erreichen, sondern...
Nee, okay. Von überall. Ja, okay. Und haben dann jetzt wirklich diese, dann genau, es ist im Prinzip vermutlich so ähnlich wie Fingerabdruckanalyse oder sonst irgendwas. Also da auch Gestein, auch wenn es die gleiche Gesteinsart ist, sind die halt trotzdem je nach Lagerstätte unterschiedlich. Ja. Auch da, die Geologie kann in den Kommentaren gerne bekannt geben, wie das genau geht. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber also man vermisst die Größe der Körner mit Bildbearbeitungsprogrammen und so weiter. Also das war alles sehr, sehr aufwendig. Und tatsächlich nix, was 200 Kilometer im Umkreis war, hat gepasst. Ja? Auch hier Tschechien, kann ich nicht aussprechen, Stranska Skala, irgendwo bei Brünn. Ja, da war ein Steinbruch, wo es von außen halbwegs passend ausgeschaut hat, das Gestein, aber die genaue Analyse hat gezeigt, kommt nicht. Und wo es tatsächlich herkommt, ist, oder mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich herkommt, ist der Ort Ala. Also, ob du den kennst, du warst schon in der Gegend, in der Nähe des Gardasees.
Ach, krass. Das Ding ist über, nee, warte mal, das musst du dann erstmal über die Alpen, ne?
Ja, kommt drauf an. Also sie sagen, also erstens mal, sie sagen, die Proben von dort, das ist kein eindeutiger Nachweis, ja, aber die Proben von dort, statistisch unterscheiden die sich nicht von dem Gestein der Venus. Das heißt, entweder, es ist nicht unwahrscheinlich oder nicht unplausibel, dass die Menschen rumgelaufen sind, weil es waren ja auch Jäger und Sammler, die sind ja rumgelaufen. Je nachdem, wie das Wetter war, wie die Beutetiere waren, sind die halt von einem Standort zum nächsten marschiert.
Ja, aber trotzdem, es ist vielleicht jetzt auch meiner persönlichen Faulheit geschuldet, aber wenn ich am Gardasee unterwegs wäre, würde ich mich jetzt nicht so weit nach Norden orientieren.
Naja, aber wenn da gerade die Beutetiere langlaufen oder keine Ahnung, vielleicht sind da irgendwie andere Steinzeitarschlöcher am Gardasee, die sagen, hau ab, weiß man nicht, wie die Menschen drauf waren.
Irgendeinen verrückten Grund muss das ja haben, dass wir überhaupt nördlich der Alpen gesiedelt haben. Ja.
Und jetzt sagen sie, also es gibt zwei Routen, wie sie da in Norden gekommen sein könnten, entweder also um die Alpen rum, über die ungarische Tiefebene oder auch über die Alpen, das geht auch, also du kannst das so entlang von Etsch, Inn und Donau gehen, das ist zwar 730 Kilometer lang, aber du bist außer einem kurzen Stück nie über 1000 Meter Höhe. Okay. Also das ginge.
Und das ist ja vor allen Dingen auch was, das muss ja jetzt nicht eine Person am Stück dahin getragen haben, sondern das kann ja auch über, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte von Familie zu Familie weitergegeben worden sein oder sowas.
Ja, da weiß ich zu wenig über diese ganzen archäologischen Fundstücke, wie die genau eingesetzt worden sind. Wahrscheinlich weiß man es auch noch nicht genau, aber kann ja gut sein, dass das irgendwie so ein Stammestotem war, das mal einfach so mitgeschleppt hat, einfach so als, ja, das ist unser Gott-Symbol hier und das schleppen wir jetzt mit, das ist immer bei uns. Vielleicht auch nicht. Weiß man nicht. Es gibt noch eine andere Alternative, ja, also wenn es nicht Italien ist, wie gesagt, man kann es nicht hundertprozentig sagen, die nächst bessere Alternative, die ist noch weiter weg, 1600 Kilometer, Isjum in der Ostukraine. Das ist die zweitbeste Möglichkeit. Ja, also wie gesagt, man weiß nicht zu 100%, wo sie herkommt, wahrscheinlich Italien, aber auf jeden Fall weit weg von dort, wo sie gefunden worden ist.
Cool. Ja. Ich habe noch was mit Ernährung, und zwar hat die norwegische Wissenschaft hat festgestellt, norwegische WissenschaftlerInnen haben sich angeguckt, wie denn deine Ernährung sich auf dein statistisch zu erwartendes Alter auswirkt. Die sagen, wenn du deine Ernährung umstellst, kannst du bis zu 13 Jahre länger leben.
Und was muss man da machen? Pommes und ganz viel Süßkram. Genau.
Butter. Viel Butter. So. Wenn du mehr Vollkorngemüse und Nüsse und weniger rotes Fleisch zu dir nimmst, kannst du selbst mit 60 Jahren noch um 8 Jahre länger leben. Also du kannst dir 8 Jahre längere Lebenszeit erkaufen, indem du deine Ernährung vergleichsweise radikal umstellst. Wenn du mit 20,
bis ich 60 bin.
Genau. Ich lasse mich erst impfen, wenn ich Corona habe. Wenn du mit 20 schon anfängst mit der gesunden Ernährung, leben Frauen im Schnitt natürlich alles fast 11 Jahre länger, Männer fast 13 Jahre länger. Und was sie gemacht haben, das fand ich eigentlich ganz toll und wollte eigentlich damit rumspielen. Na, sie haben so einen Online-Rechner veröffentlicht, wo du das alles selber einstellen kannst. Wie viel Gramm Fisch esse ich im Schnitt im Monat oder im Jahr oder so? Und kannst dir dann ausrechnen, wie viel dein Leben verlängert oder verkürzt wird. Und habe ich gedacht, dann spiele ich damit jetzt mal rum im Vorfeld der Sendung. Habe da so rumgeschoben, gedacht. Dann habe ich irgendwie gedacht, ja verdammt, wie viel Fisch esse ich denn eigentlich im Jahr? Und habe dann gedacht, na, soll doch jeder selber machen, was interessiert's mich? Ich will es gar nicht wissen, natürlich will ich es wissen. Das heißt, irgendwann werde ich mir mal einen halben Tag Zeit nehmen und versuchen auszurechnen, wie viel von welchem Lebensmittel ich so im Durchschnitt zu mir nehme und was es bedeuten würde, wenn ich beispielsweise komplett auf Fleisch verzichten würde. Was mir jetzt auch nicht so schwerfallen würde, weil ich bin so grotesk tief unter dem deutschen Durchschnitt. Ich esse vielleicht 10 Kilo Fleisch im Jahr oder sowas. Also das ist,
ja. Ich esse auch kaum Fleisch. Also bei uns zu Hause machen wir nie Fleisch, wenn meine Freundin kein Fleisch isst und ich ja auch lange Zeit Veganer war. Also ja. Wir kommen da wunderbar klar und meistens dann wirklich nur, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und dann ist da irgendwie Backstage im Theater, da steht irgendwie ein Haufen Wurstbrötchen, dann esse ich halt ein Wurstbrot, bevor ich gar nichts esse. Ja, also aber ansonsten, genau. Ja.
Also das oder ja eben also im Restaurant, aber selbst da gibt's mittlerweile oft echt gute fleischlose Alternativen. Außerdem war ich das letzte Mal im Restaurant und zu Hause, also ich koche mir gerne Gulasch und ich koche mir gerne eine Bolognese, aber das ist dann halt so, ich habe tatsächlich jetzt im Januar aus 2 Kilo Fleisch Gulasch gekocht, aus 2 Kilo Hackfleisch Bolognese gekocht und eingefroren und das hält wahrscheinlich über das gesamte Jahr. Also ja.
Ich habe letztens Lasagne gemacht mit veganem Hackfleisch. Ich habe jetzt 2 vegane Hackfleische gefunden, die wirklich extrem beeindruckend waren.
Okay. Also,
eines, das ist so, weiß das Green Force oder so?
Ja,
das ist Green Force. Pulverzeugs.
Das geht? Ich habe das schon mal gesehen, habe gedacht, kann das?
Nee, das war wirklich, ich habe da Buletten draus gemacht mal und so, also beeindruckend. Also auch der Geruch und alles so. Also und vor allem, ja, du hast da Wasser dazu, lässt es stehen und dann verwendest du es.
Ich habe es auch mal versucht, mir eine vegane Lasagne oder was vegetarisch, ich weiß gar nicht, also auf Pflanzenbasis Hack halt gekauft und habe das dermaßen falsch zubereitet. Also weil ne, normalerweise anbraten, dann irgendwie lange köcheln und mit Fleisch macht man das ja so. Und was mir passiert ist, ich habe es halt angebraten, das geht ja noch, scharf anbraten in relativ viel Fett, dann eine Tomatensauce draus kochen, die ein bisschen einreduzieren und meine Bolognese, die kocht halt einen halben Tag. Also ich köche da so richtig runter, bis es ein so ein zäher Brei ist. Das habe ich mit dem Ding auch gemacht. Das hat aber dazu geführt, dass mir ja dieses vegane Hack im Topfboden unten angebrannt ist, ohne dass ich es gemerkt habe. Und dieser angebrannte Geschmack, den habe ich dann in die Lasagne exportiert. Und dann hatten wir eine riesen Schale Lasagne. Und dann so, geil, lecker Lasagne. Und die war halt angebrannt. Und das, jetzt habe ich Angst, das nochmal auszuprobieren.
Nee, mach das mal. Es gibt auch andere, ich weiß jetzt, ich habe die ganze Marke nicht im Kopf, aber es gibt auch so andere, vor allem dieses Erbsenzeug, also das Erbsenprotein, das kommt, das ist hervorragend.
Ja, ich hole mir gelegentlich, also aus irgendeinem seltsamen Grund hat mein Aldi immer mal wieder verschiedene Hersteller im Angebot von solchem Zeug. Und das ist eigentlich auch bisher alles wirklich super gewesen.
Ja,
also so die Burger-Patties habe ich immer gekauft. Und dann,
ja, da gibt es auch gibt's große Unterschiede.
Ja,
und irgendeine Schweizer Firma hatte ich jetzt letztens gehabt, Green Mountain hieß die. Die machen auch, da gab es irgendwie so ein Steak. Das ist wirklich, das ist blutig. Ja, also die haben es wirklich so gemacht. Also wenn du da reinschneidest, da kommt der Saft raus und so. Krass. Und das ist auch so, meine Freundin hat es fast nicht aufgegessen, weil die tatsächlich ja irgendwie, das ist so zu fleischig war. Gestern habe ich Bratwürste gehabt von denen. Also es ist schon
beeindruckend. Ich mache da ja überall Werbung für, falls du es nicht schon hast. Aber was du haben willst, was wirklich super ist für diese vegetarischen und veganen Fleischersatzprodukte, ist eine Heißluftfritteuse.
Ja, habe ich schon gehört.
Darin werden die Sachen extrem geil. Also ich weiß nicht warum, aber das ist, ja, das scheint irgendwie füreinander gemacht zu sein. Und je nachdem, wo du es kaufst, also es gibt so Hersteller, insbesondere aus den Niederlanden, also ich kaufe viel auch im Asialaden bei mir, so dieses ganze Dumpling-Zeugs und so. Und alle, die auch niederländische Beschreibung hinten drauf haben, haben sogar dabei stehen, wie lange man das im Airfryer machen muss. Also Backofen, Pfanne, Airfryer. Die Deutschen sind noch nicht so weit. Aber das ist wirklich die Empfehlung für das komplette vegetarische und vegane Regal im Bioladen. Ja.
Vegini gehackt, das war das übrigens, wo ich mir eine Lasagne gemacht habe. Kann sein, dass es eine österreichische Firma ist, aber das probier's mal aus.
Vegini. Ich wollte jetzt als nächstes, ich glaube, ist das Iglo? Von Iglo, das hier, ne, mit den Fischstäbchen. Da gibt's so jede Menge, also auch so vegetarische Stäbchen, vegetarische Lasagne und so. Das wollte ich mir einfach mal eine Batterie bestellen und mal hintereinander wegessen, also zum Ausprobieren, mal gucken. Ja, aber jedenfalls, ja, also das ist, glaube ich, das Einfachste zu sagen, ich gehe weg von Fleisch, ich gehe auf Gemüse. So, und dann kannst du halt noch andere Sachen machen, weiß ich nicht, die ganzen, Butter, vielleicht nicht unbedingt immer Butter essen, kennt man ja, muss man ja nicht.
Ich mag auch keine Butter, also Margarine, also ich kann die schon essen, aber wenn ich die Wahl habe zwischen Margarine und Butter, nehme ich immer Margarine.
Echt? Nee. Kann ich nicht. Ich bin butterabhängig. Also auch wenn ich so Honigbrote mir mache oder sowas, da ist immer dicker Butter als Honig und sowas drauf. Freundin von mir hat das mal bezeichnet als Zähnchenbutter.
Stimmt, ja.
Weil man die Abdrücke von Zähnen da sieht, wenn ich mir ein Butterbrot mache, ja.
Naja, ich habe jetzt eigentlich nur noch
zur Wissenschaft.
Ja. Ich habe nur noch ein Thema.
Echt?
Es hat auch mit dem zu tun, also ein Thema, also ich habe quasi vier Meldungen, die alle mit einem Thema zu tun haben, logischerweise. Ja, ja, es ist halt das Problem, ist, wir leben in einer medialen Welt, die nur ein Thema schafft, offensichtlich. Wir hatten zuerst Corona, jetzt haben wir Krieg und danach werden wir was anderes haben, aber es gibt ja durchaus mehr Themen, die relevant sind. Mhm. Ja. Und anscheinend irgendwie sind wir Menschen nicht geeignet dafür, uns mit mehr als einem Ding zu beschäftigen, weil wie gesagt, seit der Krieg anfing, ist Corona quasi abgeschafft.
Wir Menschen sind dazu geeignet, die Medien sind dazu nicht geeignet.
Ja.
Also die haben bestimmte Zwänge. Also du hast ein großes Ereignis. Es gibt ein Buch, das heißt Die Realität der Massenmedien, das ist, glaube ich, von Niklas Luhmann, da kann man das sehr gut nachlesen auch. Du hast halt ein Ereignis, darüber berichtest du. Dadurch, dass du darüber berichtest, zwingst du dich, bei der nächsten Nachrichtensendung wieder über dieses Ereignis zu berichten, solange dieses Ereignis noch in irgendeiner Form existent ist. Und dann hast du halt innerhalb der Nachrichten eine Gewichtung. Was ist halt näher, was ist gravierender, was ist, ne? Und dadurch rutscht dann Corona auf einmal nach hinten.
Ja, eigentlich. Das ist das Problem. Ich weiß eh, dass es so funktioniert, aber ich fände es halt gut, wenn es irgendwie möglich wäre. Weil natürlich, ich sage jetzt nicht hier, wir sollten aufhören, über den Krieg in der Ukraine zu berichten, weil natürlich ist der wichtig und da will man informiert werden. Natürlich soll man nicht aufhören, über Corona zu berichten, weil das ist immer noch da und relevant, ja. Aber es muss doch einen Weg geben, wie man beides berichten kann und vor allem
den gibt es, aber dazu müssten die Medien, also die Nachrichtenmedien, müssten dazu ihr Selbstverständnis ändern. Und das ist halt unfassbar. Du weißt ja, wie schwer es ist, irgendwie Beharrungskräfte halt, ne?
Ja. Und es gibt nämlich ein Thema, das, das war vor Corona und Krieg da und das wird nach Corona und Krieg da sein und wird genauso, da wird stärkere Auswirkungen als Corona und Krieg haben.
Klimawandel.
Genau, das war gestern kurz mal zwischendurch in den Medien, heute auch wieder und dann wird wahrscheinlich wieder weg sein. Ja,
Sachstandsbericht.
Genau, der ist veröffentlicht worden, der zweite Teil des 6. Sachstandsberichts des Weltklimarat. Der erste Teil ist ja am 9. August erschienen, dann am 28. Februar ist der zweite Teil erschienen, der dritte wird vermutlich im März irgendwann erscheinen und dann ist im Wesentlichen der komplette Sachstandsbericht da, gibt dann noch so einen Synthesebericht und anderen Kleinkram rundherum, aber dieser zweite Teil, der erste Teil des Sachstandsberichts, der handelt ja von der Physik, also die physikalischen Grundlagen heißt der. Also da geht es wirklich um alles, was halt wirklich so, wie das ganze Klimasystem funktioniert, im 4000 Seiten lang wird da erklärt. Der zweite Bericht, Teil des Berichts und der dritte, die sind schon, ich sage jetzt nicht relevanter, aber sagen wir mal näher an dem, was die meisten Menschen mit Klimakrise verbringen. Nämlich es geht darum, Auswirkungen, um Risiken und um die Vulnerabilitäten. Also nicht jetzt, wie es funktioniert, ist in Teil 1 geklärt. Jetzt geht es quasi darum, was macht es, wo ist es gefährlich und wo sind wir besonders verletzlich. Ja, das ist der zweite Teil dieses Berichts und hat insgesamt 25 Kapitel auf 3700 Seiten. Also da steht auch wieder viel drin. Ist auch sehr regional wieder aufgespalten. Also es kommen so, wenn man sich das anschaut, dieser Bericht ist ja zugänglich, ja. Den kann man sich ja im Internet anschauen, runterladen, wenn man will. Kann gerne alle 4000 Seiten lesen, wenn man Lust drauf hat. Das ist möglich.
Dann heißt man halt Freistädter.
Ja. Ja, es macht keinen großen Spaß, das zu tun. Aber ja, ich mache es halt für den Podcast, den ich ja schon öfter erwähnt habe.
Und warte mal, wie hieß er noch gleich?
Ich weiß nicht, es gibt am Anfang einen, der den Namen sagt, der so ähnlich klingt wie du. Das Klima.
Das Klima.
Genau, du sagst das fast so schön, wie du es im Intro sagst.
Dann war ich da schön dicht dran, so das Klima.
Ja, so ungefähr.
Mit dem Atmen auch.
Ja, ich glaube, den habe ich rausgeschnitten, wenn er drin war.
Nein.
Ja, jedenfalls dieser Bericht Impact, Adaption and Vulnerability, der hat halt wirklich, wenn man sich das anschaut auf der Seite, Moment, ich muss da einmal kurz hinscrollen, weil ich habe jetzt, weil der ist gestern erschienen, aber ich habe noch nicht auswendig gelernt, wie die Kapitel heißen. Ja, also es geht quasi los hier, also am Anfang die ersten fünf Kapitel, die beschäftigen so mit den einzelnen Ökosystemen. Ja, also Kapitel 1 ist Einleitung, Kapitel 2 ist dann hier so terrestrische oder terrestrial and freshwater Ecosystems, dann kommt ozeanische und Küstenökosysteme, dann kommt alles mit Wasser, dann kommt hier alles Food, Fiber and Other Ecosystem Products, ja, also Essen, ja, also alles, was wir quasi an Produkten aus der Welt rausholen. Dann Kapitel 6 ist Städte und so weiter. Dann kommt Kapitel 7, Gesundheit, ja, also auch Gesundheit und Klima. Kapitel 8, Armut, Poverty, Livelihood, Sustainable Development. Also das sind so die einzelnen Ökosysteme, Regionen. Und dann die nächsten Kapitel, die sind alle wirklich geografisch regional. Dann geht es wirklich hier Afrika, was geht in Afrika überall ab, klimawandelmäßig, Asien, Australasien, Südamerika, Europa, Nordamerika und so weiter. Dann wird das alles quasi aufgeschlüsselt. Ja, und dann kommen noch so ein paar andere hier, so Cross-Chapter-Kapitel heißen die. Da geht es wie Biodiversität, Hotspots, Wüsten, Polarregionen, Berge, weil die gibt es auf der ganzen Welt, Berge und so weiter. Ein einziges Kapitel handelt nur vom Mittelmeerraum. Also da ist enorm viel Information drin in diesem Bericht, 3700 Seiten, wie gesagt. Mhm. Und der ist jetzt präsentiert worden und tatsächlich haben sich die Medien meistens auf die sogenannte Summary for Policymakers beschränkt. Ja. Das ist so eine...
Muss ja auch schnell gelesen werden können.
Natürlich. Ja, natürlich. Also muss man, theoretisch kann man auch mal, natürlich kann man mit den wichtigsten Punkten anfangen. Macht ja auch absolut Sinn aus medialer Sicht, aber man muss ja nicht nach dem ersten Tag aufhören, darüber zu berichten.
Das
man könnte sich ja hinsetzen und Journalistinnen und Journalisten ausreichend gut bezahlen, dass die Zeit haben, diese 1000 Seiten durchzuarbeiten und dann berichten die regelmäßig drüber.
Kann man ja machen. Ein, zwei, die das machen, gibt es ja sicherlich. Also
es gibt nicht die Claudia, die werden nicht bezahlt dafür. Wir machen es trotzdem. Ansonsten wüsste ich von keinem, der den ganzen Bericht durcharbeiten. Meldet euch, wir gründen eine Selbsthilfegruppe, ja. Also wenn es die gibt, weil es doch, wir haben gerade letztens eine Making-of-Folge gemacht, um die Zeit zu überbrücken zwischen Bericht 1 und 2 und uns da ausgetauscht, wie man denn das angeht, so ein Ding zu lesen, zusammenzufassen und zu präsentieren. Aber auf jeden Fall sind halt die Schlagzeilen, die jetzt in den letzten Tagen erschienen sind, allein die reichen schon, dass man zumindest mal die Idee kriegen könnte, dass es relevant ist, sich das anzuschauen. Also ein Artikel hat berichtet ziemlich gut darüber, was der UN-Generalsekretär Guterres davon erzählt und der hat nicht wirklich, man kann ihm nicht vorwerfen, zurückhaltende Worte verwendet zu haben. Also er hat gesagt, Verzögerung bedeutet Tod. ist so die Einsatz Zusammenfassung von dem, was er gesagt hat. Ein bisschen länger.
Wobei das ja jetzt auch nicht wirklich eine Neuigkeit ist. Wir ignorieren sie nur oder verdrängen sie. Ne?
Ja, das kommt auch noch. Also ich lese mal kurz vor. Also die größten Verschmutzer machen sich der Brandstiftung unseres einzigen Zuhauses schuldig. Ja, er sagt, wir sind hier der globale Energiemix, der ist kaputt. Die fossilen Energieträger haben die Menschen im Würgegriff. Die Abhängigkeit macht die Wirtschaft und Energiesysteme anfällig für geopolitische Schocks und Krisen, was wir gerade aktuell sehen. Ja, wir finden uns in einer Sackgasse der fossilen Energieträger und eben gesagt, Verzögerung bedeutet Tod.
Ich kann dir sagen, wie die mediale Bericht, also was in den Medien passieren wird. In spätestens 3 Tagen werden wir die ersten Kommentare lesen, die ihm Alarmismus vorwerfen.
Ja, das wäre wahrscheinlich heute schon passiert, aber würde mich nicht wundern. Und dann natürlich wird es damit heißen, aber wir müssen jetzt hier Ukraine und Gas und wir können ja nicht und wir müssen jetzt hier dann wieder, keine Ahnung,
einen Pumpkraftwerk
bauen oder sonst was.
Ja, so. Aber ich da ja ganz froh bin, dass die FDP sogar in Deutschland dieses Framing übernommen hat, zu sagen, erneuerbare Energien seien Freiheitsenergien. Was natürlich auch nach all den Jahren, die sie dagegen lobbyiert und sonst irgendwie was gemacht haben, ziemlich lächerlich ist, also auch so als Haltung lächerlich. Die Formulierung ist auch ein bisschen lächerlich, aber die brauchen halt ihre Schlagworte und das finde ich eigentlich schon mal ganz interessant, so dass man sie letztendlich auch darauf festnageln kann und sie auch darauf festnageln kann zu sagen, so wenn wir es schaffen, den Scheiß in 5 Jahren alles an den Start zu kriegen, dann sind wir in 5 Jahren schon nicht mehr erpressbar. Da bin ich noch einigermaßen hoffnungsfroh, also.
Du nicht ich so. Ich muss gerade lachen, weil das erinnert mich so an diese, wie die Freedom Fries in den USA. Wie ist das da?
Oh ja!
So die Freedom Energy. Aber nee, im Prinzip ist natürlich richtig. Das Problem ist halt, das sagt sich halt leicht. Ich meine, natürlich, wir könnten jetzt uns wirklich hier zusammenreißen, wie man in Österreich sagt. Wir könnten jetzt sagen, okay, wir hauen halt, wenn Deutschland kann 100 Milliarden für die Bundeswehr locker machen, warum kann man nicht, wenn man einmal 100 Milliarden, mach mal 200 Milliarden, ist auch schon egal, dann nehmen wir 100 Milliarden für die Bundeswehr und 100 Milliarden. Damit bauen wir jetzt unser Energiesystem um. Das ist vielleicht jetzt hart, wenn wir es so schnell machen. Das ist stressig für 2 Jahre, aber dafür ist es getan. Ja, und dann kann uns danach, können uns irgendwie alle irgendwie, sonst hat irgendwie den Buckel runtergerutscht.
Genau, zumal ist eine, ich weiß nicht, kennst du Claudia Kempfert vom
Institut? Ja, klar.
Die tingelt ja auch rum und erzählt sich den Mund fusselig. Die hatte ich kurz angetwittert und gefragt hier, was ist denn, was kostet das denn eigentlich, uns unabhängig zu machen? Und sie sagte, naja, wir haben halt Simulationen, dass die Vollausstattung, also 100% Erneuerbare, kostet uns im Jahr 50 Milliarden Euro. Und dann hat sie noch hinterher eine Nachricht geschickt und meinte, übrigens, wir subventionieren Fossile im Jahr mit 90 Milliarden. Das heißt, es würde kurzfristig vielleicht ein bisschen mehr Geld kosten, aber langfristig wäre es mindestens ein Nullsummenspiel. Also von daher, ja klar, könnte man locker machen, man muss es halt nur wollen. Und dass sie nicht wollen, das haben wir jetzt gesehen. Oder nicht wollten, das haben wir jetzt gesehen.
Auf jeden Fall, wie gesagt, man kann sich auch, wenn man sich jetzt nur, ich habe ja den Bericht auch noch nicht komplett gelesen, ich habe auch nur ein bisschen reingeschaut und so. Aber allein das, was eben in dieser Summary for Policymakers drinsteht, das ist schon alarmierend, interessant, spannend, faszinierend genug. Also da ist viel passiert um diesen Bericht herum, weil es ist ja, bevor das veröffentlicht wird, gibt es ja immer noch mal eine große Konferenz, wo diese Summary for Policymakers erstellt wird. Das ist ja der Teil des Berichts, der einzige Teil des Berichts, wo eben nicht nur die Wissenschaft was zu sagen hat, sondern wo auch alle 195 Länder, die im IPCC dabei sind, hier Abgesandte schicken, die dann wurde wirklich mit Satz für Satz wird durchgegangen.
Da wird Wort für Wort, da wird um Wörter gerungen. Ich habe mal ein Interview gemacht mit Josef Settele, der für den, ich glaube, 4. oder 5. Sachstandsbericht des, der macht Tagfalter-Monitoring am Umweltforschungszentrum in Leipzig und der hat das mal erzählt. Der sagt, das ist teilweise ganz grauenhaft, ob da hinkommt ein oder ein und so.
Also ich habe tatsächlich, wir haben auch in unserem Podcast mal irgendwie mit einem Daniel Hubmann gesprochen, der uns das genau erklärt hat und es ist auch interessant, also erstens mal, die Wissenschaft hat trotzdem das letzte Wort und es ist alles transparent, das heißt, du kannst dann auch gucken, wer was da reingeschrieben haben wollte, also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie nur ein politisches Propaganda Ding ist. Und was ich interessant fand, ich habe jetzt im Vorfeld zu der Veröffentlichung so eine vorbereitende Pressekonferenz, Online-Veranstaltung vom Netzwerk Klimajournalismus mir angehört. Und da war auch eben mir fällt der Name gerade nicht ein, dabei, die das erzählt hat, der gemeint, tatsächlich wird unter Umständen in vielen Bereichen diese Summary for Policymakers wird lesbarer durch den Prozess, als es vorher wird. Weil da natürlich halt ja nicht nur Fachleute jetzt dafür den Text verantwortlich sind, sondern eben auch Nicht-Fachleute, die halt vielleicht Agenda haben oder nicht, aber sie hat gemeint, dieses lange diskutieren, ab und zu wird es auch unlesbarer. Ja, also ich habe dann, wie wir in unserem Podcast die Summary for Policymakers von Teil 1 besprochen haben, haben wir teilweise Bereiche gefunden, wo wir wirklich überrascht waren, wie klar und deutlich das drin steht und dann mal wieder Sätze drin, wo man irgendwie, wo wir 10 Minuten diskutiert haben und bis wir rausgefunden haben, was der Satz meint. Ja, ja. Also, aber ja, also tatsächlich fand ich interessant. Also es ist interessant, die haben sogar die Konferenz auch verlängern müssen. Vermutlich haben sie auch irgendwie, hat die Ukraine-Krise auch mit reingespielt. Gab es auch hier den Delegationsleiter von Russland, der auch sich ja durchaus der im Namen aller Russen bittet er für die entschuldigt er sich für die Unfähigkeit, diesen Konflikt zu verhindern.
Wahnsinn.
Diejenigen, die sehen, was passiert, können keine Rechtfertigung für diesen Angriff auf die Ukraine finden. Ja, muss man sich.
Das muss man immer trauen.
Wenn man weiß, was in Russland abgeht, dann.
Delegationsleiter. Wo sitzt der? Also vielleicht wohnt er nicht in Russland, vielleicht wohnt er irgendwo in Genf.
Möglich, oder so. Ja. Auf jeden Fall gut. Also von dem allen abgesehen, also es gibt da wirklich also die Abbildungen in der Summary for Policymakers. Wenn man sich Abbildungen anschauen will, dann schaut euch die an, weil die anderen im hinteren Teil, die sind meistens sehr viel schwieriger, nicht unbedingt so zugänglich dargestellt. Aber was ich halt da interessant fand, ist eine Abbildung aus der Summary for Policymakers, wo es um die Hitzetage geht.
Aha.
Ja, das sind die Tage im Jahr, wo die Lufttemperatur und Feuchtigkeit, ja, das hängt ja zusammen. Also du kannst dich ja bei 90 Grad in die Sauna setzen und alles ist cool. Wenn die Luftfeuchtigkeit auch dazu ist, dann kriegst du eben so Hitzetage, wo es wirklich tödlich sein kann. Irgendwann kannst du dich einfach nicht mehr draußen aufhalten, weil ja der Körper dann einfach nicht mehr, du kannst quasi keine Temperatur mehr abgeben im Körper, weil du nicht mehr verdunsten kannst durch den Schweiß. Also irgendwann ist es einfach so, wenn die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zusammenspielen auf die falsche Art und Weise, dann ist es draußen so heiß, dass du nach einer gewissen Zeit, und das kann dann eben durchaus kurz sein, nicht mehr lebst. Ja? Also da geht es um die Hitzetage. Und da ist die Frage, die tauchen auf, ja, und die Frage ist, wie häufig werden die? Das reicht halt, da ist eine Skala von einem Tag bis eben das ganze Jahr über, 365 Tage. Und wenn du dir so die historische Periode anschaust, die da abgebildet ist, hast du eine Weltkarte entsprechend eingefärbt. Dann siehst du halt, ja, da, wo du es erwartest, ja, in Tropen, in hier Indien, Zentralafrika, in Regenwäldern und so, da hast du so ein paar Hitzetage pro Jahr. Das liest man dann auch wieder in den Zeitungen immer hier, die Hitzewelle so und so, die 5 Tage im Sommer haben statistisch zu so und so viel mehr Menschen sterben geführt und so. Also sowas, das passiert ja in der Vergangenheit auch in der Gegenwart. Und dann haben sie hier die Projektionen gezeigt für die Zukunft, einmal 250, einmal 2100 und dann für die 3 verschiedenen Szenarien. Ja, also einmal, wir bleiben bei unter 2 Grad, wir gehen auf 2,5 Grad oder wir gehen auf plus 4,8 Grad, sind diese Szenarien da gerade in Zukunft. Und das realistische Szenario, auf dem wir jetzt sind, mit dem, was wir tun, wenn das so weitergeht wie jetzt, dann landen wir bei über 3 Grad auf jeden Fall. Ja. Und wenn du das anschaust, also erstmal hier 2,50, ja, da ist auf den ersten Blick unterscheidet sich die Karte jetzt nicht so dramatisch von der Gegenwart, aber erstens, du siehst viel mehr violette Flecken und die violetten Flecken sind die, wo es dann eben nicht ein paar Tage im Jahr sind, sondern wo du dann wirklich mehrere Monate im Jahr Bedingungen hast. Und gerade hier so, wenn du dir so das ist diese Ecke, wie heißt denn das da, wo Philippinen, Japan,
das Ozeanien?
Südostasien,
genau.
Ja. Genau, Südostasien, also da ist, da bist du dann wirklich, ja, da gibt es Gegenden, die sind dann ja einen großen Teil des Jahres über nicht mehr bewohnbar oder vielleicht nur noch irgendwie mit Klimaanlage drinnen bewohnbar im Jahr 2050 und vor allem jetzt mediale Mechanismen, interessiert uns nicht, was in Südostasien ist, Mittelmeerraum. Ja? Mittelmeerraum, also in den Szenarien, auf die wir hinsteuern, auch im Mittelmeerraum kriegst du dann eben, das ist noch nicht so arg violett in der Karte, aber es ist tatsächlich ja so diese Gelb-Orange, was halt dann deutlich einige paar Wochen wahrscheinlich, müsst ihr mir die Tabelle anschauen, Zahlen genau zu sehen. Aber im Mittelmeerraum, also da hier, wo wir auf Urlaub hinfahren, ja, da ist es im Sommer so heiß, dass du sterben kannst. Ja, das ist 2050 und wenn du dann auf 2100 schaust, dann ist es nicht der Mittelmeerraum, dann ist da gerade in Europa so weißer Fleck übrig und der weiße Fleck in Europa, der ist im Wesentlichen, ja, das eine ist dort, wo die Alpen sind offensichtlich und das andere ist dann hier oben, glaube Dänemark und England, Skandinavien.
Da schnell umziehen, ja.
Ja, aber hier bei uns schon. Und natürlich hier alles um den Äquator rum ist tiefst violett. Also die Gegenden, die sind nicht mehr bewohnbar. Ja. Und das ist schon so. Und wie gesagt, wir haben schon öfter darüber geredet. 2050 erleben wir noch. 2100 wahrscheinlich nicht mehr. Aber alle, die heute, mein Neffe, der erlebt es noch. Der ist jetzt 9. Der hat sehr, sehr gute Chancen, 2100 zu erleben. Ja, also das ist jetzt nicht die ferne Zukunft. Das ist was, was Menschen, die jetzt auf der Erde leben, noch sehen werden, ja, dass Teile der Welt nicht mehr bewohnbar sind. Ich meine, es sind auch heute Teile der Welt nicht bewohnbar, ja, aber die waren immer schon
ja, aber
bewohnbar
das halt
und
noch
da wohnen wir halt ja, nicht.
Genau, und dass halt noch mehr Teile noch unbewohnbarer werden.
Mhm. Ja. Und die Menschen müssen ja irgendwo hin, also die
können und da haben wir ja auch nochmal auch die Lebensmittelversorgung und sowas, das ist ja auch so ein Problem, was da, also weil so schnell baut sich nördlich des Polarkreises auch kein fruchtbarer Boden auf, wie wir ihn eigentlich bräuchten.
Ja, es ist mehr als halt nur ein Problem, ja, also es ist alles voll mit Problemen und wie gesagt, trotzdem ist es halt immer noch so unverständlich, dass man, ja, also es ist ja schon verständlich, also es gibt ja durchaus psychologische, politische Mechanismen, warum wir nichts tun, warum wir immer zögern und dann immer andere Dinge wichtiger sind, aber es ist eigentlich ist es, ja, es ist nicht nachvollziehbar,
ja, die, wenn man logisch die politische Zögerlichkeit, das ist wirklich faszinierend, ja. Also auf persönlicher Ebene kann ich es absolut nachvollziehen, ne? Weil alleine ich wohne in einer Etagenheizung, die wird mit einer Gaszentralheizung betrieben. Was soll ich machen? Ne? Ich kann mich nicht alleine gegen die Eigentümergemeinschaft durchsetzen. Ich kann da lobbyieren, ich kann es versuchen. Die sind aber alle geizig oder dumm. Also werden sie nicht beschließen, dass wir hier irgendein alternatives Heizsystem für, ich weiß nicht, so viel Geld einbauen, dass jeder Wohnungseigentümer vielleicht nochmal 20.000 Euro ausgeben muss. Und genau das ist es ja, was passieren muss. Das kostet den Staat Geld und es kostet aber auch jeden Einzelnen Geld. Und niemand von diesen Einzelnen ist bereit, so viel Kohle auf den Tisch zu legen. Da kaufen sie sich dann doch lieber ein neues Auto. Und das dann vielleicht elektrisch, weil dann haben sie ja was getan, was sie nicht getan haben.
Ja, und das ist auch hier in diesem einen Bericht, den ich euch dann gerne verlinke, wo dann auch ist das ein Zeitungsbericht, nicht der IPCC-Bericht selbst, ja, wo halt aber der sehr schön ausführlich darüber berichtet und auch diese Grafiken zeigt und auch Leute interviewt und zitiert. Und ich sehe gerade den Namen nicht, aber das sagt auch irgendwie, ja, es gibt ein geringes Gefühl der Dringlichkeit bei der Politik.
Genau.
Das ist halt das Problem, weil es ist halt der Klima, da ist halt kein Asteroideneinschlag, ja, sondern er ist wie ein Asteroideneinschlag, nur sehr langsam, aber die Folgen sind mindestens genauso dramatisch. Und da, dass man da jetzt irgendwie, dass man die Medien nicht dazu bringt, das auf eine Art und Weise zu begleiten, die halt über mehr als, wenn ein Bericht rauskommt, sagen, wie arg es ist, weil, und ich weiß nicht, dass man das irgendwie auf eine Art und warum gibt es keinen Live-Ticker, ja, weil es halt irgendwie, ja, weil das nicht funktioniert medial, weil nicht alle 5 Minuten was passiert, wo man Experten vor die Kamera ziehen kann, was Neues. Aber im Prinzip irgendwas, ich bin kein Medienexperte,
ja, irgendwas muss halt einfallen. Was man zum Beispiel machen könnte, ist halt, es ist auch so ein bisschen, wie nennt man es denn, so ein bisschen billig, aber die Uhr vor den Hauptnachrichten, ne, die so, wo der Sekundenzeiger auf 8 Uhr zuläuft, da könnte man ja noch eine Uhr einblenden, wie viel Kohlenstoff wir noch raushauen können. Genau, das ist das Problem. Da wirft dir jemand Alarmismus vor. Ich meine, da gab es ja schon bei dieser Diskussion um Klima vor 8, anstelle von Börse vor 8, gab es ja von irgendwo in der ARD tatsächlich die Antwort, wir wollen da keine Politik machen. Das heißt, das scheint noch nicht mal bei den Top-Qualitätsjournalisten und Entscheidern angekommen zu sein, was das Problem eigentlich ist. Und dass es nicht darum geht, Politik zu machen, sondern es gibt ein Problem. Und die Lösung für das Problem, die ist sehr, sehr eindeutig.
Ja, es wird, wenn wir nichts tun, wird es nicht besser. Das ist ja auch eine Binsenweisheit. Es wird nur noch schlimmer. Ja, egal, also das könnt ihr euch tun. Dann habe ich noch, den erwähne ich jetzt gar nicht, sondern nur als Lesetipp, auch ein Artikel im Standard von David Rennert, der sehr schön heißt, wie die Klimaforschung im 20. Jahrhundert torpediert wurde und fast nochmal in so einem, ja, bisschen, ist kein Longread, aber einfach ein bisschen längerer Text, und nochmal so, ja, alles hier so die wissenschaftlichen Erkenntnisse so im letzten Jahrhundert plus das, wo Menschen dann alle sich jetzt so, ja, die ganzen Klimaleugner und so weiter, wie dann die Ölfirmen und so weiter sich engagiert haben, dass man so tut, als wäre da nichts. Also kann man sich nochmal durchlesen, wenn man das
möchte. Ist ja auch ein schönes Buch, die Klimaschmutzlobby.
Ja, habe ich zu Hause liegen. Kann ich empfehlen.
Das ist auch sehr schön. Ist, glaube ich, auch von Claudia Kempfert gewesen, ne? Mit noch irgendwie.
Bin mir nicht ganz sicher, noch einen zweiten, ja. Und dann noch eine letzte Klimameldung. Also, wir könnten noch jede Menge, Unmengen Klimameldungen, ja. Aber, wo ich noch nicht war, wo ich immer gerne mal hin wollte, aber vermutlich nicht hinkommen werde und jetzt auch nicht mehr unbedingt hinkommen will, ist die Antarktis, ja. Also, ich habe immer so einen Hang zur Arktis. Ich würde auch gerne mal irgendwie nach Grönland, nach Spitzbergen und so weiter. Das stelle ich mir aber cool vor. Wohnen nicht dort, aber mal gucken, wie es das
ist. Das ist doch vergleichsweise einfach erreichbar noch. Also vergleichsweise.
Ja, ja, erreichbar ist es. Es geht nicht um die Erreichbarkeit. Du kannst ja auch irgendwie mit einem Kreuzfahrtschiff in die Antarktis fahren. Geht ja auch.
Ja, gut, aber das ist, glaube ich, dann eher so eine finanzielle Frage. Aber
ja,
was für sich Grönland, du kannst mit dem Zug bis sehr weit nach Norden fahren, zum Beispiel. Also so meine ich das.
Ja, nee, aber das, wie gesagt, aber jedenfalls hier gibt es eine Arbeit, die untersucht hat, was die Menschen, die dorthin reisen, also nicht die Wissenschaftler, sondern wirklich anscheinend wirklich sind es ein paar 10.000 Touristen, die jedes Jahr in die Antarktis kommen, was die für Auswirkungen haben dort. Ja, also jetzt nicht jetzt, keine Ahnung, auf die Gentrifizierung oder die Mietpreise oder irgend so ein Quatsch, sondern wirklich, da wird Ruß produziert, wenn Menschen hinkommen, weil du brauchst irgendwie, du musst da hinkommen. Ja. Schiffe fahren hin, ja. Flugzeuge fahren hin, Helikopter fliegen hin, die brauchen Strom. Dort stehen keine Wasserkraftwerke oder sonst irgendwas, da laufen Dieselgeneratoren. Das heißt, da wird Ruß frei und dieser Ruß macht den Schnee, der dort noch liegt, dunkler, wodurch er schneller warm wird als der weiße Schnee. Deswegen schmilzt er schneller. Und die haben da 28 Standorte Messstationen aufgestellt. Und ja, das genau dieses Phänomen gezeigt. Und das war eine Zahl, die mich sehr beeindruckt hat. Ein durchschnittlicher Antarktis-Besucher beschleunigt die Schneeschmelze im Sommer um 83 Tonnen. Also 83 Tonnen mehr Schnee schmelzen in der Antarktis, wenn du dorthin fährst, als wenn du nicht dorthin fahren würdest.
Jetzt ist das gemessen an den Millionen oder Milliarden Tonnen Eis natürlich sehr, sehr wenig, aber es ist trotzdem, es ist halt so unnötig, dahin zu fahren. Ne?
Ja. Insgesamt, der Tourismus ist für 4,5 Millionen Tonnen geschmolzenen Schnee auf der antarktischen Halbinsel verantwortlich.
Krass.
Das ist dann ein bisschen angesichts dessen, aber es ist ja, ich meine, der Klimawandel ist ja genau das, dass sehr viel Kleinkram über lange Zeit einen gewaltigen Effekt hat. Mhm. Ja, also natürlich, wir müssen da, es ist halt so, ich habe auch in einer von den letzten Klimafolgen darüber gesprochen, da hatten wir so eine Arbeit über die CO2-Abdruck der Forschung. Ja, also Forschung, klar. Wenn du jetzt den Computer einschaltest, wird CO2-frei. Wenn ich mit dem Flieger zur Konferenz fahre, wird noch mehr viel CO2-frei. Ja, wenn ich
hier Beschleuniger betreibst, was glaubst du, was
da ist? Oder was auch immer, ja. Oder hier, ja, wenn du eine Sternwarte baust. Also natürlich wird da überall CO2, wir können ja nicht alles einstellen. Ja, also gerade die Wissenschaft muss auch in der Antarktis forschen. Gerade die Klimawissenschaft muss dort forschen. Das heißt, du kannst nicht alles einstellen. Aber man kann sich vielleicht überlegen, wie man es machen kann, dass es möglichst wenig Auswirkungen hat. Und vor allem, ja, man muss nicht unnötig gerade dorthin fahren. Ja, also die Tourismus in der Antarktis könnte man vielleicht wirklich beschränken, Obergrenzen, was weiß ich. Also
ja, aber das müsste man eigentlich, hätte man auch den Tourismus in den Alpen längst beschränken oder einschränken oder wandeln müssen. Und das ist auch nicht passiert. Vielleicht sind wir tatsächlich einfach verloren. Kann ja gut sein.
Ja. Tja. Noch eine anderes, kurze Meldung, ansonsten habe ich nichts mehr.
Anderes Problem ist ja Mikroplastik. Und deutsche WissenschaftlerInnen haben jetzt rausgefunden, dass längerlebige Pflanzen, Bäume, Mikroplastik aufnehmen und speichern können. Und die haben sich die Hängebirke angeguckt, weil die Hängebirke nämlich schon jetzt benutzt.
Hängt immer so ab.
Genau. Sie wird auch als Sandbirke oder Weißbirke bezeichnet. Die benutzt man jetzt schon, um Schwermetalle und andere Schadstoffe aus dem Boden aufzunehmen, also so Industrieschadstoffe aus dem Boden aufzunehmen und zu speichern. Und es gibt Mikroorganismen auf der Birke leben, die können teilweise Stoffe abbauen. Was diese Birke auch macht, ist sehr nah an der Oberfläche Wurzeln zu schlagen und sehr nah an der Oberfläche, da kommt das meiste Mikroplastik im Boden vor. Was sie gemacht haben, ist, sie haben Mikroplastik markiert zwischen 5 und 50 Mikrometern Größe, markiert, um zu gucken, wo ist es denn hin, haben Birke, beziehungsweise nicht gepflanzt, sondern Mikroplastik ausgebracht im Boden um die Birke herum, haben nach 5 Monaten nachgeguckt und haben gesehen, dass die Birke in unterschiedlichen Ecken der Wurzeln zwischen 5% und 17% des Mikroplastiks aufgenommen haben. Das heißt, man kann Birken benutzen, um Böden zu sanieren. Und das finde ich eine ziemlich gute Nachricht.
Ich finde Birken auch hübsch.
Ja, davon mal ganz abgesehen. Ich war ja mal am ältesten ich glaube, es ist der nördlichste Birkenwald der Welt. Der stand in Norwegen. Zumindest sind wir dran vorbei gelaufen und eine Freundin, die da wohnt, meinte, das ist der nördlichste Birkenwald der Welt. Der ist 50 Jahre alt oder irgendwie sowas. Und die Bäume waren halt so 2,50 Meter hoch.
Das war sehr geil. Ja, aber
die wachsen halt kaum. Ja, klar, aber die wachsen halt so langsam, dass es ewig dauert.
Ja, dann habe ich noch einen, den Lesetipp, oder vielleicht Lesetipp, es ist eine wissenschaftliche Arbeit, das ist jetzt kein Lesetipp, aber ja, einen, wer sich tiefer eingraben will, Recherchetipp. Wir reden ja hier oft nicht nur über Wissenschaft, sondern auch über Wissenschaftskommunikation und machen uns Gedanken darüber, wie man Wissenschaft kommuniziert und in die Welt kriegt. Und da ist natürlich zu wissen, wir könnten ja genauso gut hier auch lustige YouTube-Videos oder TikTok, ich weiß nicht, wie auch immer TikTok heißt, TikTok-Dinger machen. Ja, oder sonst irgendwas. Und das ist die Frage, was funktioniert denn am besten?
Für die Wissenschaftskommunikation jetzt.
Genau. Mhm. Ja, und da gab es jetzt irgendwie eine gerade erst erschienene Arbeit, ja, 22. Februar. Ja, also tatsächlich noch sehr, sehr neu, von der Uni Bayreuth. Und da geht's um Videopodcast und Online-Artikel. Also jetzt der Spezialfall ist hier als Ernährungswissenschaft, aber behaupte ich jetzt mal, lässt sich vermutlich auch übertragen auf viele andere Naturwissenschaften. Ja, und die haben halt im Wesentlichen untersucht, ja, du hast Online-Texte auf irgendwelchen Homepages, Blogs oder sowas, du hast Podcasts, du hast Videos und die Frage ist, was funktioniert am besten? Und die haben dann wirklich eben, ja, 320 Teilnehmerinnen untersucht und geschaut, ja, wie funktioniert das alles? Wie gesagt, das ist eine bisschen längere Arbeit, drum kann ich jetzt die Details, habe ich jetzt nicht alle mehr angeschaut, aber es geht ja um die Ergebnisse. Eine Zwischenergebnisse, wir wollten die noch kurz präsentieren, da geht es darum, ja, was haben denn die Leute quasi tatsächlich auch benutzt? Also das dürfte zunächst eine Umfrage gewesen sein, also wie sie sich informiert haben. Und da ist tatsächlich, wir Podcasts, mehr als die Hälfte, 52,8% haben es tatsächlich nie genutzt. Aber in dem Fall ist aber, naja, aber.
Was ist das für eine schlechte Umfrage? Das ist
doch. Ja. Nein, aber ist egal. Aber es ist, also,
ich habe Methodenkritik.
Ja, aber wie gesagt, es sind auch hier, wahrscheinlich geht es auch noch um speziell spezifisch auf Ernährungswissenschaft. Ich weiß jetzt gerade nicht. Wie gesagt, ich habe die auch erst in der Stunde vor Aufnahme, habe ich die auf Twitter, ist mir die zugesteckt worden, diese Studie, darum habe ich die, oh, die ist interessant, darum wollte ich sie erwähnen. Also das am meisten, so, die Verteilung ist hier Text, ja, also Text, da ist so, ja, jeweils fast 30%, die ist so, ja, ein paar Mal die Woche benutzen. Podcast ist wirklich so, da von kaum bis, es gibt nur wenige, die es täglich benutzen, so, also täglich sind 2% und gar nicht, sind 53% und dazwischen geht so quasi linear runter und die anderen Videos und Text, die haben alle eher so eine gaussigere Verteilung. Ja, also die es nicht benutzt haben, sind weniger als die es ein paar Mal benutzen und das sind mehr als die es täglich anschauen. Beim Text ist es genauso und Podcast ist das Einzige, wo es wirklich von gar nicht zu täglich stetig bergab geht, die Kurve. Also das ist mir so aufgefallen. Da ist quasi die Leute, die es halt ab und zu mal, also es gibt wenig ab und zu Podcast-Hörer in dieser Grafik, ja. Weil dann wären die in der Mitte, dann hättest du so eine Gauss-Verteilung, wo in der Mitte.
Aber was machen wir denn jetzt,
Florian? Nein, ist noch nicht fertig.
Wo sollen wir denn jetzt hin?
Nein, warte ab. Erstmal, das war jetzt einfach nur eine Figur, die mir beim Durchscrollen aufgefallen ist, diese Abbildung. Es geht ja um das war eigentlich das Resultat. Ja, das Resultat ist ja tatsächlich, dass sie geschaut haben, wie lässt sich das Wissen verbreiten. Und da zitiere ich jetzt aus den Conclusions. Videos, Podcasts und Text sind alle gleich geeignet, um jetzt das Wissen zu verbreiten und sind vermutlich auch die gleich gut geeignet, um Promoting Intention Formation. Das weiß ich jetzt gar nicht, was Intention Formation ist. Also wenn man quasi Vorstellungen vermitteln will. Okay. Das heißt, Communicators, was dann in dem Fall wir sind, können unser Medium aussuchen, je nachdem, also wir können andere Kriterien auswählen, also das, was wir am liebsten machen, was wir am besten können, wo die Ressourcen am besten da sind, ja, beziehungsweise auch die Vorlieben einer Zielgruppe, wenn wir denn eine hätten, weil nicht inhärent eins der Medien besser geeignet ist, um Wissen zu vermitteln. Das heißt, man kann da wirklich andere Kriterien anlegen und muss nicht sagen, das Thema muss ein Podcast sein, das Thema muss ein Text sein, weil es geht mit allen, zumindest laut dieser einen Arbeit. Das heißt, du kannst weiter podcasten.
Ja. TikTok wäre aber auch lustig gewesen. Ist nicht so viel Arbeit.
Echt, TikTok nicht.
Ja, okay, da gibt's natürlich ganz, ganz ambitionierte Videos und Schnitte und sonst was, aber du kannst dich ja hinsetzen, einfach irgendwie eine Minute in die Kamera faseln.
Ja,
was ich ja sehr gut kann. Und das kann trotzdem viral gehen, das ist ja das
Geheimnis. Ja, es geht ja nicht ums viral gehen, aber wie soll ich denn jetzt bitte hier den kompletten, die 4000 Seiten Klimareport auf TikTok, jetzt soll ich was tanzen, oder?
Hey, du musst das auf eine Minute kondensieren. Das heißt, du hältst eine Kamera vor dich, guckst da rein und sagst, wir werden alle sterben!
Und das wäre auch mein Vorschlag gewesen.
Und ja. Währenddessen, also du schreist das halt mehrfach, alle sterben! Und währenddessen lässt du im Hintergrund sehr, sehr schnell alle Argumente durchscrollen, warum wir sterben werden. So geht ist Kunst. Okay.
Ja, kann das
so
bitte jemand machen? Ich kann das nicht, genau. Aber ich spreche gerne. Wir werden alle sterben. Ins Mikrofon, schneid das raus und schneid, mach das irgendwo, mach einen TikTok bitte darüber.
Einen habe ich noch, ja. Und das ist was ganz Fieses. Für dich nicht so, weil du fährst nicht Auto. Mhm. Weil du hast keinen, hast du eigentlich einen Führerschein? Du hast gar keinen Führerschein.
Ja, ja, doch, doch. Den Führerschein habe ich gemacht, aber ich bin seit 2005 nicht mehr hinterm Steuer gesessen.
Cool. Britische Wissenschaftler haben sich mal angeguckt, wie viel Keime denn eigentlich im Auto unterwegs sind. Die kurze Antwort lautet, im Auto gibt's mehr Keime als auf Klo.
Ui.
Genau. Das Lenkrad war der sterilste Ort im Auto. Der Kofferraum war der am stärksten kontaminierte.
Na gut, da bin ich selten.
10-mal so viele Bakterien im Kofferraum wie im Innenraum, wie am Lenkrad. Sehr verunreinigt auch, fand ich auch gut. Schalthebel und die Fahrersitze. Wahrscheinlich wegen der ganzen Furzerei.
Jetzt bin ich aber irritiert. Warum ist das Lenkrad steril und der Schalthebel nicht?
Interessante Frage. Dafür? Das ist eine sehr interessante Frage.
Weil es ist ja die gleiche Person, die das anfasst.
Ja. Das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Keine Ahnung, habe ich auch nicht drin gesehen. Warum ist das Lenkrad? Ich überlege gerade, wenn ich Auto fahre, ich habe die Hand ständig am Lenkrad und gelegentlich am Schaltknüppel. Zerstöre ich vielleicht dadurch, dass ich das ständig hinpacke, Bakterienkulturen wieder? Was ist, oder ist das, weil ich mit sauberen Händen einsteige und zuerst das Lenkrad anfasse und dann, ich weiß, eine gute Frage.
Ja, vielleicht weiß das ja jemand.
Das ist mir gerade Rücksitze und Armaturenbretter waren einigermaßen sauber. Und insbesondere haben sie in den Kofferräumen auf dem Fahrersitz gefunden unseren guten alten Freund E. coli, Kackebakterien. Zitat der Forscher. Das sollte man bedenken, wenn man Lebensmittel im Kofferraum transportiert oder heruntergefallene Chips vom Sitz aufhebt und isst. Ich würde zweimal darüber nachdenken. Zitat ist Ende.
Autofahren ist doch keine Chips.
Doch. Autokeime. Aber das ist, wie oft man das schon gemacht hat, so irgendwie so eine McDonald's-Fritte irgendwie runtergefallen. Oh, hops. Naja, 3-Sekunden-Regel. Nee, ist nicht.
Ja, also jetzt, wenn ihr in die Waschstraße fahrt, immer die Fenster offen lassen.
Ja, genau. Ja, oder einfach hier das Desinfektionsmittel, das ihr sowieso nicht mehr benutzt, das ihr eingelagert habt während der Pandemie, einfach großflächig im Auto verteilen. Gibt's einen Werbeblock?
Nee, nicht wirklich. Also es passiert, glaube ich, oder warte mal, ja, doch. Jetzt kann ja wieder was bisschen, bis es erscheint, kann ich das bewerben. Ich komme nämlich nach Deutschland. Ja, das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin, bis ich nach Deutschland komme. Wenn nicht wieder irgendwas Dramatisches passieren sollte, wird es am 17., 18. und 19. Auftritte Science Busters Shows in Deutschland geben. Und zwar am 17. März in Hachenburg.
Wo ist?
Hachenburg. Das ist nicht Bayern. Das ist irgendwie so ein Stück südöstlich von Köln, glaube ich, ist Hachenburg.
Hachenburg? Nee.
Ja.
Nee, hör, nee. Da. Hachenburg.
Doch.
Ich bin Kölner. Ich habe noch nie was von Hachenburg gehört.
Ja, es ist nicht direkt bei Köln. Es ist da.
Westerwald, Alter.
Ja.
Super. Aber es ist immer so schön. Der Blick aus dem Ausland ist ja, kannst du ja mit jedem Land machen, ne? Also, weil Wien und Graz liegen ja praktisch auch nebeneinander.
Und ja, tun sie tatsächlich.
Scheiße. You get the point. Nein, also Hachenburg ist in Rheinland-Pfalz. Das ist schon mal was ganz, ganz
anderes. Nein, Rheinland-Pfalz. Das ist Rheinland-Pfalz da hinten.
Das ist im Westerwald.
Ich muss mal rausscrollen. Ah ja, hätte ich jetzt nicht so oben.
Aber das ist okay, nördliches Rheinland-Pfalz. Ja, ja.
Also wenn ich auf der Karte zoome, dann sehe ich da Köln, Bonn, genau, Siegen. Also wenn du eine Linie von Köln nach Siegen ziehst, so bei der Hälfte nach unten ein Stück.
Ja, und du weißt ja, was schlimmer. Das einzige, was schlimmer ist als verlieren.
Siegen.
Ja.
Ich war mal dort, wenn ich sie aber widersprechen soll. Aber
ich war mehrfach
dort. In Hachenburg am 18., das finden wir leicht auf der Karte, sind wir in Stuttgart.
Mhm.
Und am 19., das finden wir noch leichter, sind wir in München.
Am 19. Auftritt. Seid ihr in München?
Ja.
Ach.
19. März.
Mal gucken. Je nachdem, wo ich am 19. bin. Also ich werde am 19. in Bayern sein, das weiß ich. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich sein werde. Wenn ich an München vorbeikomme oder so, versuche ich
mal reinzukommen. Sag mir Bescheid.
Ja,
ja, und dann, wie gesagt, dann noch wieder hier Wien am 21., Linz am 22. Aber ich will mal Deutschland drum, dachte ich, sage ich Bescheid.
Wie ist denn eigentlich, wie ist denn eigentlich im Moment mit Corona-Regeln dann bei euch?
Ach, gibt's, so wie in Deutschland. Bei uns ist ab 5. März gibt es keine Corona-Regeln mehr. Also im Supermarkt und so Apotheken, Drogeriemärkte, öffentliche Verkehrsmittel, da ist noch Maskenpflicht.
Ja.
Und alles andere gibt's nicht mehr.
Ja, auch selbst bei so Großveranstaltungen dann sozusagen.
Nee, also abgeschafft. Ist jetzt irgendwie hier, haben wir beschlossen, wir brauchen das nicht mehr.
Ist auch ein bisschen mutig.
Aber ihr macht das 10 Tage später. Also.
Ja, es ist nicht weniger mutig. ja. Noch 10 Tage weniger mutig. Also wir gucken, wie es euch geht und dann.
Ja, das heißt, ich komme dann schon frisch verkeimt aus Österreich. Wenn am 15. hier alles abgeschafft wird bei euch, bin ich am 17. dort und bringe meine Keime frisch in eure ungeschützte Theater.
Ich mag den Scheiß aber nicht kriegen. Ich habe jetzt
ja, ich auch nicht.
Letzte Woche.
Bin doch durch.
Letzte Woche habe ich wie durch.
Ich habe noch nie, ich bin noch durchgekommen.
Also ach so, das ist noch gar nichts.
Nicht entweder,
ja, nee, sehr nee. Gut. Ja, ich hatte ja. Und dann habe ich letzte Woche, ich glaube, so 2 oder 3 Arbeiten gesehen, die festgestellt haben, dass eine Corona-Infektion deine naiven T-Zellen dezimiert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, jede Corona-Infektion. Das heißt, immer wenn du dich mit Corona infizierst, altert dein Immunsystem schneller, als es eigentlich hätte altern sollen. Ja. Habe ich auch gedacht, nee, komm, hör da auf.
Nee, ich mach das auch nicht. Mal gucken, es gibt ja, du kannst ja trotzdem immer noch, du musst ja nicht, nur weil alle sagen, es ist nichts, kannst du ja trotzdem noch Maske aufsetzen. Also auch jetzt, wenn wir hier Fernsehaufzeichnungen machen, wir haben trotzdem hier irgendwie 2G plus Test am Fernsehset. Und es gibt auch einige Theater in Wien, wo tatsächlich dann auch von den Leuten sagt, wir brauchen 2G und Test. Und Wien selbst ist, glaube ich, noch der einzige Ort, wo es noch ein bisschen strenger ist. Ich glaube, da haben die noch die,
oder ach ja,
und auch vorbei. Ich habe da auch den Überblick verloren.
Man ist weiß da ja auch, mehr. Ich glaube auch, man ist da ja dann auch unter, also ich glaube, wenn ich zu einer Science Busters Aufführung gehe und da mit einer FFP2-Maske sitze, wird mich auch niemand blöd angucken, weil da genug Leute sitzen, die intelligent genug sind, zu begreifen, was ich da tue. Also das Problem hast du ja dann doch eher mit diesen komischen Umstürzler-Spaziergängern und sonstigen Klugscheißern, die dann meinen, dich in der Öffentlichkeit blöd anquatschen zu müssen, weil du eine Maske trägst oder so.
Ja,
aber das sind ja dann doch die wenigsten, die sowas machen.
Müsste man mal hier eine Studie machen, ob mehr Leute bei Dieter Nuhr oder bei Science Busters Shows sich anstecken.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.